ist bei der WM-Vergabe alles mit rechten Dingen zugegangen.
Dass ich als deutsche Sportlerin vor ein deutsches Gericht kann.
Ich wollte nur fragen, wie viele Fehlentscheidungen eigentlich erlaubt sind, weil wenn es 15 sind, hast du noch eine frei.
Da muss man aufpassen mit dem, was man sagt, was man schreibt und wie man das rüberbringt.
Oder drei Fragen zu Katar und dann ist das Interview beendet.
Ich möchte vielleicht in diesem Zusammenhang mal daran erinnern, an Artikel 1 des Grundgesetzes. Die Würde des Menschen ist unantastbar.
Ja, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer 17. Folge von Liebling Boßmann, dem Sportrechts-Podcast. Und wir zeichnen heute hier am 16. Februar neu auf. Und wie immer sind dabei
Fabian,
Robert,
Holger
und ich bin Christopher. Und wir freuen uns sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und zuhört. Wir haben heute ein buntes Potpourri an verschiedenen aktuellen Themen. Natürlich kommen wir an Corona nicht vorbei und dem Fall Markus Anfang. Dann für alle, die ja schmerzlich auf die aufs Fernsehen angewiesen sind, um derzeit Fußball zu gucken, haben auch The Zone die Preiserhöhung zum Beispiel mitbekommen. Auch darum soll es gehen. Aber zu Beginn wollen wir ganz sanft starten. Wir arbeiten ja alle aus Berlin raus. Und hier in Berlin ist momentan, was die Fußballvereine angeht, einiges los, sowohl bei Union als auch bei Hertha. Und insofern starten wir mal mit, würde ich sagen, der alten Dame.
Ich glaube, ein buntes Potpourri haben wir irgendwie jedes Mal. Ne? Das ist so der, müssen wir auch mal Euro ins Phrasenschwein dann beim nächsten. Ja, Berlin, was ist los? Holger, was macht Union? Alles gut?
Ich dachte, wir wollten mit der alten Dame anfangen. Also ich weiß nur, dass Herr Tinio der Einzige ist, der in Form ist in Berlin gerade. Der war nämlich am Sonntag bei 93 Live auf der Bühne. Und also da muss man sagen, Respekt, Hertha, das, obwohl sie doch immer mal wieder Objekt der Begierde sind bei 93 im Sinne von Hohn und Spott, dass sie sich das dann nicht nehmen lassen und Tinio dann dahin schicken. Also es war großartig. Und ansonsten, ja, sportlich bekommt man mittlerweile ja schon fast ein bisschen Mitleid. Was wahrscheinlich das Schlimmste ist jetzt auch für die Hertaner, dass die jetzt da unten sind und jetzt erstmal strugglen und erstmal bemitleidet werden. Ich glaube, kein Fan will Mitleid haben.
Die sind ja noch nicht mal auf dem Abstiegsplatz. Ja, sogar ein Punkt vor der Relegation entfernt.
Sogar.
Ja. Aber ja, schon den Tiefpunkt haben sie schon erreicht.
Genau, und es gab ja auch gerade passend jetzt ein aktuelles Interview vom Großinvestor Windhorst, der ja zusammengefasst das Investment in Hertha, ich glaube es sind 375 Millionen, die in die Kapitalgesellschaft geflossen sind, aus heutiger Sicht als Fehler bezeichnet hat. Das heißt, und im Prinzip die handelnden Personen eher als Dilettanten dargestellt hat. Das wird mit Sicherheit auch nicht Ruhe bringen, oder Robert?
Nee, sicherlich nicht. Ich hab's noch nicht im Detail gelesen, aber die Worte, die ich so beim Kicker gelesen habe, die waren schon hart. Also wo man sich fragt, ein Verein, der eigentlich sich nach Ruhe und Ausgeglichenheit sehnt, da jetzt von der obersten Spitze da sich selbst wieder so in die Medien zu schießen, ist schon, ja, erstaunlicher Vorgang. Also mal ungeachtet dessen, ob er jetzt recht in der Sache hat oder nicht, finde ich den Vorgang schon beachtenswert, dass man so intern also nach außen kehrt. Aber ja, gut, das ist Hertha does Hertha things anscheinend. Muss man sich wohl dran gewöhnen als Hertha-Fan. Bin ich zum Glück nicht, aber.
Ja, und glaubst du, es ist bei Herrn Windhorst tatsächlich Naivität gewesen, dass er sich das nicht richtig angeschaut hat vorher, das Invest? Ich meine, du sagst von der obersten Spitze, so kann man es ja, wenn man davon ausgeht, dass 50 plus 1 immer noch ernst genommen wird, nicht ausdrücken. Er ist ja nur der Geldgeber, in Anführungszeichen.
Ja, aber da bin ich, selbst wenn ich deine strenge Auslegung der Investitionsregeln da jetzt nicht immer teile, aber klar hat er, also mit so einer Geldmasse da einsteigt im Verein, dann sitzt er natürlich mit allen da am Tisch, ob das jetzt formal juristisch immer so der Fall sein mag, Aber wenn er ja rausgeht mit seinen Investitionen, dann hat Hertha natürlich ein massives Problem. Und dann insofern, jetzt war das jetzt nicht auf seine formale Stellung im Verein gemünzt, sondern eher auf seinen faktischen Einfluss, den er natürlich hat. Ja. Also.
Ja. Bin ich bei dir.
Also es tut trotzdem schon so ein bisschen wundern, ne? Weil ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass ich, also das, was er so sagt, hört man ja nicht das erste Mal, sondern ich glaube auch Klinsmann hatte ja so eine Töne schon angeschlagen, kurz bevor er den Verein dann fluchtartig verlassen hat. Und irgendwie hang immer so ohnehin in den letzten Jahren der Verdacht über dem Verein, dass da an vielen Stellen erstens nicht so die Kompetenz da ist und vielleicht auch viele Leute da schon zu lange sind. Und dieser Vorwurf aus dem Interview, der geht ja so ein bisschen wieder in dieselbe Richtung. Was mich trotzdem daran wundert, ist, dass ja nun Hertha echt viel dafür getan hat, so auf strategischen Positionen einfach neue Leute einzusetzen in der letzten Zeit. Allerdings irgendwie ist auch immer so ein bisschen schief gegangen. Ne? Also Carsten Schmidt hielten ja, glaube ich, alle für einen sehr fähigen Mann, der dort glaube ich, auch schon eine ganze Menge bewirkt hat. Der war dann aus privaten Gründen plötzlich weg. Aber Bobic ist da jetzt, an dem gibt es bislang gar keine Kritik. Arne Friedrich auch nicht, aber auch Arne Friedrich geht wiederum zum Ende der Saison. Ja, und dann gibt es dann...
Jens Lehmann im Aufsichtsrat.
Gut, Jens Lehmann ist halt, das ist natürlich gehörig schiefgegangen. Ja.
Sie haben...
Ja, aber man fragt sich so ein bisschen, wer sind jetzt eigentlich noch die Leute von denen, also die Windhorst da meint? Ja, wo sind die Pöstchenkleber und die Intriganten und so weiter? Aber klar, so ein Verein ist natürlich, besteht nicht nur aus 3-4 Personen, sondern da spielen auch noch viel mehr Menschen mit einer Rolle. Und irgendwo habe ich aber das Gefühl, da ist so viel im Argen, das ist dann letztlich auch kein Wunder, dass da jede Woche irgendwie eine neue Story aufploppt.
Aber dennoch frage ich mich, was er jetzt mit diesen Aussagen bezweckt, weil ich halte ihn, man kann zwar aufgrund der Aussagen annehmen, dass er, das klingt naiv, aber ich halte ihn eben überhaupt nicht für naiv, aber im Verhältnis zu dem Präsidenten sind ja solche Aussagen schon sehr befremdlich. Also wie soll es denn da jetzt weitergehen?
Ich glaube, das ist reiner Frust, der da aus ihm spricht. So verstehe ich das.
Ja, aber es Frust und vielleicht auch Berechnung, ne? Ich hau mal oben drauf und guck, was passiert.
Aber ja, also so oder so.
Kühle damals beim HSV. Ja,
aber es ist, also ich, ob es jetzt Strategie ist oder nicht, ich halte die, ich bin jetzt kein PR-Experte, aber ich halte sie nicht für richtig. Also das scheint mir nicht das zu sein, was dieses Mahnen, es ist ja auch eher ein. Er nimmt sich ja quasi aus und ist ja eine Schelte und er sagt gar nicht irgendwie jetzt wir müssen, sondern sagt, also es war ein Fehler, das Investment. Er will das Geld jetzt nicht abschreiben, er will nochmal kämpfen, aber finde ich sehr, sehr, sehr schwierig und wenig nachvollziehbar. Ich meine, die haben aber sonst auch mit, wo die Personalien angesprochen hat, das mit Paul Keuter auch fähige Leute damals geholt, die jetzt auch ein bisschen das Problem hatten, ja, dass sie diese nicht aus der klassischen Fußballmaterie kommen und die Gemengelage und das Gefüge um die Ultras nicht verstanden haben vielleicht, aber so von denen hört man ja wenig eigentlich. Ne? Also das heißt, entweder macht er einen guten Job, weil er eben lautlos agiert, oder er macht gar keinen Job, aber den fand ich eigentlich so für den Bereich, den er aus meiner Sicht eingekauft wurde, auf dem Papier jedenfalls fähigen Mann. So im Sinne von einer Professionalisierung.
Robert, da gibt's aber, glaube ich, eine längere Geschichte, die wahrscheinlich nicht so publik geworden ist, aber wenn man mal so ein bisschen googelt, dann stößt man darauf. Das betrifft übrigens dein Thema, das du gleich nochmal anschneiden wirst. Da gibt's, glaube ich, eine tiefe Kluft zwischen ihm persönlich und den Ultras von Hertha. Und ist, glaube ich, ein großes Mosaiksteinchen in der ganzen Eskalationshistorie. Bis hin zu der Geschichte, die du uns gleich eben noch präsentierst. Ich wollte nur noch mal sagen, was mich einfach kolossal nervt, ist, am Ende gibt's noch eine Fanschaft, die jeder Verein hat, auch Hertha BSC hat Fans, und die müssen jetzt da irgendwie so unqualifizierten Aussagen wie von Windhorst lesen. Also ich, für meine Begriffe, fände es einfach konsequent, wenn man entweder sowas sagt und dann aber auch die Transparenz an den Tag legt, um zu erklären, wo es eigentlich in diesem Verein im Argen liegt, damit die Fans auch mal wissen, warum es um den Verein so schlecht bestellt ist, oder man klärt es intern.
Ja.
Aber sowas dazwischen immer mal so ein Ding raushauen und keiner weiß genau, was eigentlich damit gemeint ist, finde ich, also entfernt den Verein von dem Fan, glaube ich, noch
mehr. Er spricht dann eben halt eben doch nicht als Vereinsvertreter, ne? Weil er ist eben dann doch nicht in die Form eingebunden, in die Struktur des Vereins, was Holger Mayer meint, also der Vorwurf der Umgehung der 50+1. Er hat zwar bestimmten Einfluss, aber eben ist jetzt auch kein, in dem Sinne kann sich vielleicht auch nicht aufschwingen als Sprecher des Vereins und für Missstände, sondern sagt, rein wirtschaftlich betrachtet, sein Investment bewertet er jetzt und das ist irgendwie das Resümee aus dem Jahr des Investments.
Aber umso wichtiger wäre es ja, dass die Parteien sich da so abstimmen, dass sie zumindest nach außen mit einer Stimme sprechen. Klar. Und das ist ja Mühlen, Tropfen auf die Mühlen aller Kritiker.
Sogar Wasser.
Wasser. richtige. Ein Wasserfall auf die Mühlen, ja, genau. Nee, also zu Paul Keuter, ich halte ihn auch für fähig, aber er hat es nie geschafft, die Tradition mit dem neuen Weg der Hertha irgendwie zu vereinen.
Ich glaube, dann sind wir uns in der Sache einig, ja.
Ich würde sagen, bevor wir auf dieses Konstrukt zu sprechen kommen, nochmal, bevor jetzt sozusagen wir mit den Harlekins nochmal das Thema Hertha aufgreifen, nochmal der kurze Querblick zu dem anderen Berliner Verein, die ja jetzt auch gerade vor allem aus wirtschaftlichen Gründen eigentlich in den Medien waren, mit dem Wechsel von Max Kruse, oder Holger?
Aber nur kurz, wie gekonnt du jetzt irgendwie die schöne Überleitung, die wir hergebaut hatten zu den Ultra-Harlekins, Hertha-Harlekins zerstört hast, um wieder zu Union zu springen? Mann. Aber okay, Holger.
Also mit dem. Dann, aber wir hätten einfach mit Union anfangen
sollen. Hatte ich ja probiert, aber ihr haltet euch so strikt an.
Sklavisch. Wir haben es nicht gecheckt. Nee, aber ich spule gerne nochmal zurück zu Sonntag. Ich war im Stadion gegen Dortmund und Dortmund hat verdient gewonnen. Es hat einiges gefehlt im Spiel von Union. Ob jetzt es nur an Max Kruse lag, ich meine, man darf nicht vergessen, Marvin Friedrich ist auch im Winter gewechselt zu Gladbach. Das war auch eine Säule im Spiel von Union. Also Union muss sich so ein Stück weit jetzt neu erfinden mit dem Transfer Michel als neue Verpflichtung. Muss man mal sehen, wie sich das einspielt. Also ich denke, die nächsten Wochen und vor allem das Pokalviertelfinale gegen St. Pauli wird zeigen, wo der Weg hingeht. Zum Glück hat Union schon genug Punkte gesammelt, um nicht noch da unten reinzurutschen. Also ich glaube schon, dass die restliche Saison jetzt noch sehr, sehr hart wird für Union.
Ja, wird insgesamt ein hartes. Sind ja einige dicht beieinander da im Abschiedskampf, werden sie natürlich nichts zu tun haben, glaube ich auch nicht. Aber die schöne Position zu erhalten, die sie jetzt sich erarbeitet hatten, das wird ein hartes Ding. Aber ja, wir drücken die Daumen.
Ja, also alles gut. Ich habe das so jetzt langsam für mich verarbeitet. Und ich verstehe auch die beteiligten Parteien. Ich hätte mir nur gewünscht, dass Wolfsburg nicht direkt zweimal siegt mit ihm.
Aber ich finde, das ist ein schönes Beispiel dafür, dass es halt, es gibt immer noch die Fußballromantiker, sowohl auf Fanseite als auch auf Spielerseite. Aber es gibt halt auch die das einfach rein wirtschaftlich betrachten, so wie es wahrscheinlich inzwischen die Mehrheit macht. Und da ist das jetzt ein ganz gutes Beispiel gewesen.
Naja, da muss ich dann doch nochmal einhaken, weil diese Wintertransferfenster ist ja nicht jetzt sozusagen naturgegeben, ja. Also und es verzerrt eben den Wettbewerb. Und es hat nicht nur mit Romantik zu tun, sondern tatsächlich auch mit Fair Play und Chancengleichheit. Und da frage ich mich schon, wenn es nach mir ginge, wenn ich jetzt der Kaiser von Deutschland wäre, dann würde ich dieses Wintertransferfenster abschaffen.
Genau, aber es gibt es aus welchem Grund? Weil man es wirtschaftlich nutzt. Das ist der Grund. Du machst Umsätze. in der gesamten Branche. Und das ist der Hauptgrund, warum es mit Sicherheit, ich finde es nachvollziehbar, wenn man sagen würde, man schafft sie ab, aber der Hauptgrund, warum das nicht passieren wird, ist, weil es eine wirtschaftlich nutzbare Periode ist.
Absolut. Aber das höhere Prinzip ist für mich die Chancengleichheit im Wettbewerb. Und insofern, leider geht das nicht mehr vor inzwischen. Und okay, ich weiß jetzt nicht, seit wann es diese zwei Wechselperioden gibt. Also seit ich denken kann, gibt's das. Ich glaube, ich fand es noch nie gut. Der einzige legitime Grund, den ich erkennen kann in der Wintertransferperiode, wenn Spieler wechseln, die eben keinen Vertrag hatten oder lange verletzt waren und keine Chance hatten auf Spielzeit. Aber das ist natürlich auch wieder schwer, da die Grenzen zu ziehen.
Genau. Aber ja, ich finde es jetzt irgendwie, man wird genug Gründe für und gegen das Wintertransferfenster finden. Aber ich kann auch verstehen, dass man aus sportlicher Sicht zum Beispiel sowas und auch aus wirtschaftlicher Sicht hat. Also aus meiner niederrheinischen Sicht kann ich zum Beispiel sagen, die 6 oder 7 Millionen, die Gladbach für Zakaria bekommen hat, die hätten sie sonst nicht bekommen. Und die tun ihnen jetzt gerade wirklich gut. Bei den ganzen ablösefreien Wechseln, die da jetzt im Sommer anstehen. Klar, werden.
Also die Chance nochmal nachzuziehen.
Und Union hat ja auch ein bisschen was Kruse bekommen. Ja, ja. Ich verstehe auch, dass das irgendwie vor allem so kurz vor Toreschluss extrem irritierend ist für Fans. Ja. Das hat, glaube ich, auch Max Kruse verstanden. Das hat bestimmt auch Union Berlin verstanden. Ja. Aber es gibt natürlich auch immer so Fälle, wo dann beispielsweise Vereine berechtigterweise im Winter nachjustieren wollen, weil es irgendwie überhaupt nicht sportlich läuft, weil sie sich vielleicht auch mit Transfers im Sommer verhoben haben oder so. Insofern finde ich das nochmal ganz gut über die Winterpause. Und die Winterpause ist ja auch durchaus signifikant lang, da nochmal was zu machen. Aber ja, vielleicht ist auch gerade das Transferfenster ohnehin so ein bisschen wild. Also mit plötzlich lauter ablösefreie Wechsel und Last-Minute-Wechsel und auch Last-Minute-Wechsel von wirklich bedeutenden Spielern. Ich kann mich nicht erinnern, dass es früher das so in der Art schon so gegeben hat. Aber belehrt mich eines Besseren.
Mhm. Nee, es ist ja auch eine komplette Ausnahmesituation, dass so ein finanzstarker Club wie Wolfsburg da unten drin steht.
Aber vielleicht nochmal ganz streng juristisch betrachtet, Union hätte ja nicht verkaufen müssen, ne? Max Kruse hat Vertrag.
Ja, aber was bis zum denn wenn Max Kruse, wenn Union Max Kruse jetzt gehalten hätte. Max Kruse. Du hast einen unzufriedenen Max Kruse in deinem Kader.
Weiß ich nicht. Also Max Kruse hat sich bislang immer dadurch ausgezeichnet, dass er sehr professionell in seinen Clubs sich verhalten hat. Also ich glaube schon, dass der die Saison auch noch ordentlich zu Ende gespielt hätte. Vielleicht hat er sich dann noch mehr gezofft mit dem Trainer oder dann auch noch mit dem Manager oder so. Das bringt natürlich dann abseits des Platzes Unruhe in so eine Mannschaft, also in so eine Mannschaft nicht, rein. Aber ich sag nur, also
es gibt ja immer noch die Vertragsfreiheit.
Ja. Jetzt kommt auch nicht mit Jura hier.
Ich hole gleich so ein Schweinchen raus. Kannst du dann mal 5 Euro reinstecken.
Ja, die Vertragszeit ist, die werde ich heute noch ein paar Mal bemühen, auch bei den folgenden Themen.
Bevor uns das droht, dann noch kurz den Bogen schließen zu Hertha zurück. Nur um das Ereignis noch abzuschließen und warum die Unruhe im Verein da Hertha nicht in Ruhe lässt. Irgendwie am 22. Januar am Tag vor dem Spiel von Hertha gegen Bayern haben die Hertha Harlekins entschieden, das nicht öffentliche Training zu besuchen, was das Team zur Vorbereitung auf das Spiel nutzte.
Ich muss kurz sagen, wer die Harlekins sind.
Die Hertha Harlekins ist eine Ultra-Gruppierung, eine Ultras, von die Hertha BSC angehören, also Mitglieder sind auch alle und sich Hertha BSC unterstützen und auch in der Kurve stehen. Und entsprechend wortstark dort agieren. Und die hatten eben halt vor dem Hintergrund der sportlichen Misserfolge, unter anderem gegen Union, dann die Schnauze voll auf Berlinisch und haben dann eben die Mannschaft aufsuchen wollen, die dort, wie gesagt, nicht öffentlich trainierte und haben sich aus mir nicht, kenne die Vorgänge nicht im Einzelnen, haben sich offensichtlich Zutritt zu dem Trainingsgelände und dem Trainingsplatz verschaffen können. Und tauchten da nach RBB-Angaben, RBB ist hier der regionale Fernseh- und Nachrichtensender, in Berlin mit ca. 80 Mann auf und konfrontierten verbal das Team. Vorher hätten nach Aussage der Polizei auch einige Spieler schon und ein Trainer Teifen Korkut seien wohl auch direkt angesprochen worden von den Ultras. Und nach dieser verbalen Auseinandersetzung und ihrem Ausdruck ihrer Unzufriedenheit über die sportliche und führungstechnische Situation um Hertha hätten sie dann geordnet das Trainingsgelände verlassen, nachdem sie halt ihre Botschaft übermittelt hatten. So dort der Vorfall. Hertha selbst hat das dann dazu auch Stellung genommen auf der Internetseite und hat gesagt, dass Hertha jetzt einfach für den Diskurs stehe, auch mit den Ultragruppierungen und da Gesprächsbereitschaft signalisiere, dort aber eine Grenze überschritten worden sei und zum Schutze der Mitarbeiter und der Hertha-Angehörigen quasi jetzt man prüfe und auch erwäge, sämtliche gebotenen rechtlichen Maßnahmen zu ergreifen. Und das Offensichtliche ist natürlich, also was man ohne groß weitere Kenntnis des Sachverhaltes wahrscheinlich sicherlich sagen kann, ist, dass dann ein Hausfriedensbruch tatsächlich im Raum steht, also nach dem Strafgesetzbuch, weil es sich bei dem Trainingsgelände mit großer Wahrscheinlichkeit um ein umzäuntes Besitztum handeln dürfte, was eben auch umfasst ist vom Tatbestand des Hausfriedensbruchs, eben nicht nur Innenräume und Wohnungen, sondern tatsächlich auch das Trainingsgelände als solches, genauso wie die Spielfläche, wenn sie entsprechend durch Maßnahmen und abgesichert ist. Ein reines Schild, betreten verboten, würde jetzt wahrscheinlich nicht ausreichen, aber in dem Moment, wo eine halbwegs abgeschlossene Sicherung um das Grundstück vorhanden ist, geht man halt eben von einem Besitztum aus im Sinne des Gesetzes. Sodass man schauen muss. Also das ist auch wieder ein Antragsdelikt, das hatten wir ja schon öfter hier im Podcast, eben nicht bei den Beleidigungstatbeständen, muss auch hier der Betroffene selbst diesen Strafantrag stellen innerhalb von 3 Monaten, ab Kenntnis der Tatumstände, insbesondere der Täter. Ab dann läuft erst die Frist. Und ja, muss man schauen, was Hertha macht. Sie haben natürlich auch die Möglichkeit, sie sind Inhaber des Hausrechts, entweder aus ihrer Eigentümerposition abgeleitet eben oder als Pächter, als Mieter des Grundstücks, je nachdem, wer da jetzt Inhaber des Eigentümer des Trainingsgeländes dort ist, weiß ich im Einzelnen jetzt gar nicht. Haben sie aber auch zivilrechtliche Möglichkeiten. Sie können natürlich Hausverbote aussprechen, sie können einstweilige Verfügungen beantragen, sofern sie Kenntnis haben von der Identität der Täter, die sie sicherlich haben, weil der Capo war wohl mitzugegen und der ist natürlich bekannt. Und dass man schauen wird, ob Hertha da vielleicht jetzt auch mal ein Zeichen setzt, ein Zeichen der Stärke, dass man zwar Gesprächsbereitschaft hat, aber eben nicht duldet, dass dort irgendwie das umfriedete Besitztum eingedrungen wird und dort Leute auf eine Art und Weise angegangen werden, die vielleicht keinen Diskurs darstellt, sondern eben kein friedlicher Diskurs, sondern eben schon ein bisschen von Aggression geprägtes Verhalten darstellt.
Was ist denn jetzt, wenn die Fangruppe, die da aufgetaucht ist, nehme ich mal an, ist ja wahrscheinlich Verein und Spielern wohl bekannt. Ich kann mir gut vorstellen, jedenfalls, dass dazu den Oberhäuptern der Fangruppe da auch immer ein irgendwie direkter Draht ist. Was ist denn, wenn die jetzt da regelmäßig immer sich mal beim Training blicken lassen, normalerweise aber nicht um die Spieler zusammenzuscheißen. Also das Video ist es übrigens wert, sich mal anzuschauen. Sondern da einfach zugucken, anfeuern oder so oder motivieren. Und jetzt kommen die halt wieder auf das Gelände. Pförtner lässt die irgendwie durch. Und dann eben aber aus einem unangenehmen Anlass. Wieso dann Hausfriedensbruch? Also, weil eigentlich ist, wenn das vielleicht gang und gäbe ist?
Na, das war ja kein öffentliches Training, ne? Also sprich, wenn öffentliches Training ist, dann und jemand dort Eintritt erhält, dann ist es natürlich kein Hausfriedensbruch. Aber hier war ja die Situation, das war eben gerade nicht öffentlich sondern abgeschirmt und gerade nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Und wer sich dort Zutritt verschafft, eben vielleicht auch über unter Überwindung von Sicherheitsgrenzen erfüllt den Tatbestand des Hausfriedensbruchs. Und klar, wenn ihr in der Zukunft eben trotz Identifizierung und Hertha sagt, also gehen dagegen nicht weiter vor, sondern lassen die wieder aufs Trainingsgelände bei öffentlichen Trainings, klar, dann ist da auch kein Straftatbestand erfüllt.
Was würdest du machen jetzt als Vereinsvertreter in dem Fall? Also soweit ich das mitbekommen habe, hatten die Ultras sich dann auch geweigert, sich öffentlich zu entschuldigen. Ich halte jetzt so einen Strafantrag jetzt auch nicht für die richtige Lösung. Wie würdest du jetzt als Verein da handeln?
Ja, es ist keine rechtliche Frage, sondern wirklich eine Vereins-PR-taktische Frage. Ne? Also ja. Ich glaube auch, ich würde auch, wir hatten auch den Begriff schon ein paar Mal hier unter PR und äußerungsgesichtsrechtlichen Gesichtspunkten, der Streisand-Effekt. Sicherlich würde es auch hier in der derzeitigen Situation dem Verein nicht helfen, jetzt sich weiter mit den Ultras zu verscherzen. Auf der anderen Seite ist das natürlich ein Vorgang, der jetzt vielleicht noch nicht den Straftatbestand der Nötigung oder der Bedrohung oder sowas erfüllt, aber es ist natürlich schon ein Zeichen der Aggression, mit 80 Leuten da zu einem nicht öffentlichen Training zu erscheinen und da lautstark Trainer und Mannschaft zusammenzuscheißen, auf gut Deutsch. Also ich glaube,
haben die nicht gedroht? Die haben doch gesagt, wir zünden die nächste Stufe.
Wenn es nicht besser wird. Das also nur strafrechtlich ist das erfüllt das noch nicht, glaube ich, den Tatbestand. Ich bin kein Strafrechtler, aber ich glaube, das erfüllt es noch nicht. Aber es ist auf jeden Fall ein verbale Aggression, die der Verein eigentlich so auch nicht hinnehmen kann. Also irgendein Zeichen der Reaktion, gut, das haben sie das Statement jetzt formuliert, aber ob man darüber hinaus nicht zumindest mit zivilrechtlichen Hausverboten da agieren sollte und sagt, also das und danach sprechen wir mal miteinander, aber so eine Cooling-Off-Period kombiniert mit einer Sanktion dieses Verhaltens fände ich, glaube ich, schon angebracht, weil so ganz sich so, ich finde es ja ohnehin immer ein lustiges Schauspiel, wenn die Spieler nach dem verlorenen Spiel dann sich zur Kurve begeben müssen und da die wildesten Beschimpfungen gefallen lassen müssen und das dann immer brav ertragen. Und das ist irgendwie noch so ein Prozedere, das finde ich irgendwie, das ist Fußball, das gehört irgendwie dazu, aber
also man kann es ja auch fast so ein bisschen verstehen, oder?
Ja,
find ich auch. Ehrlich gesagt, bei diesen abgrundtiefen Leistungen, die Hertha da erbringt, kann ich die Wut der Fans absolut verstehen. Aber und die kamen auch in diese Situation auch sehr ehrlich rüber. Allerdings muss man halt so ein bisschen sagen, es war auch so, das ist Berlin-Wut, ne? Also einfach.
Du meinst es auf dem Trainingsplatz?
Ja, genau.
Ja, aber das auch ein bisschen. Da bin ich nicht der Meinung.
Auch ein bisschen. Doch, es war. Also fand ich im Prinzip irgendwie da auch mal seinen Frustausdruck zu bringen, finde ich okay. Aber es war halt irgendwie am Ende vom Wording her einfach eine Spur zu prollig.
Ich finde, das Wording ist nicht das Problem, sondern die Situation. Also wenn es ist, wie Robert sagt, wenn man sagt, die spielen schlecht und hören sich in der Kurve dann was auch immer an, ist das eine. Aber bei einem nicht öffentlichen Training, wenn da irgendwie 20 Mann aus der Mannschaft da sind und dann kommen 80 auf einen zu.
Und es war nicht 80. Nee, nein.
Hatte Robert gesagt? Doch,
es waren ungefähr 80 aus der Fangruppierung, die sich Zutritt verschafft haben. Und selbst wenn es nur 10 sind und die gehen dann auf so Spieler zu, das ist eine Situation, und das darf nicht akzeptiert werden. Und das ist auch das rechtfertigt auch nicht Frust über Leistung, dass man diese Form von
und der Schritt,
Situation herbeiführt.
Der Schritt zu die Schalke-Bilder will ja auch keiner sehen. Also das ist halt in einen bist du in der geschützten Situation, ist reine verbale Kommunikation, geschützt durch den Zaun nach dem Spiel. Das ist hart, das ist meinetwegen ehrlich, mag man nun vom Duktus und Ton mögen oder nicht. Aber das andere ist jetzt, die befinden sich in einer vermeintlich geschützten Situation ihres Trainingsgeländes und dann kommen deutlich überlegene Mannstärke, jetzt auch nicht gewaltbereiter, aber doch verbal zumindest, dann doch entsprechend aufgeladene Leute auf dich zu. Und das muss sich ein Arbeitnehmer, und das sind sie schlichtweg auch erstmal auf dem Papier, muss ich in der Form das nicht gefallen lassen. Und da muss der Verein natürlich schützend seine Hand über die Angestellten halten. Das sind halt erstens natürlich auch nur Menschen und zweitens Arbeitnehmer und drittens sind das natürlich prominent in der Öffentlichkeit stattfinde Personen des öffentlichen Lebens. Aber das überschreitet aus meiner Sicht rechtlich als auch fußballmoralisch die Grenze des Zulässigen und Hinnehmbaren.
Das, was du gesagt hast, finde ich auch ganz entscheidend. Das eine, nach dem Spiel ist aus der Emotionalität heraus in der Kurve und das sieht dann halt meistens auch schon martialisch aus, ist aber meistens noch ein Dialog. Was ist passiert? Warum ist es heute so gelaufen? Und das andere auf dem Trainingsgelände war ja sozusagen ganz gezielt geplant, ein Auftritt, ein Aufmarsch von den Ultras. Und wenn man dann im Dialog noch nicht mal eine Entschuldigung bekommt von den verantwortlichen Personen, da finde ich auch, dass man daraus dann Konsequenzen ziehen muss im Sinne eines Hausverbots, Stadionverbots für die Verantwortlichen, für die Regelsführer.
Ja. Ich würde mal vorschlagen, jetzt einfach mal das Video angucken und sich seine eigene Meinung bilden. Das ist natürlich nur ein Ausschnitt des Ganzen. Da sieht man jetzt freilich nicht, dass da irgendwie 80 Leute rumstehen, sondern das sind irgendwie nur so 10. Also das kann man mit ein bisschen guten Willen, kann man das auch als Dialog bezeichnen, allerdings so ein bisschen von der Tonspur ein bisschen abgeraten von dem, was man normalerweise erwarten dürfte. Aber es ist wieder dann auch so Fußball, ne? Und ich hatte jedenfalls bei dem, was ich gesehen hatte, hatte ich nicht den Eindruck, dass da jetzt irgendwie Gewalt in der Luft lag. Da hat sich nur einer wahnsinnig aufgeregt.
Aber im Fußball, ja. Aber man darf auch nicht vergessen, dass die Spieler... viele Spieler noch wahnsinnig jung sind und wenn da so, ob es jetzt 20 oder 80 sind, ist ein Unterschied.
Also 80 ist, glaube ich, kein Spieler jetzt, aber...
80 Mann, die da aufschlagen. Und das ist ja schon eine Bedrohung, alleine dadurch, dass die meisten ja auch von der Statur her mächtig sind, ist es schon... eine Einschüchterung, die auch immer total kontraproduktiv ist. Also wenn ich Fan bin, dann was denke ich denn, dass ich erreiche, wenn ich die Spieler fast körperlich bedrohe? Also das war wirklich drüber.
Also RBB spricht immer von 80 Personen zu einer verbalen Auseinandersetzung mit etwa 80 Personen. Aber ja, ist vielleicht, schaut sich einfach, kann sich jeder das Video anschauen, ohne jetzt da dem zu viel Klicks zu verschaffen. Aber wir werden es wahrscheinlich auch in die Shownotes packen. Das gehört.
Wir packen es in die Shownotes. Ansonsten Harlequins, Hertha, findet man das Video auch schnell.
Alles klar. Ja, das ist es von mir zu Hertha gewesen.
Ja, dann denke ich, war das ein schöner Einstieg und dann kommen wir jetzt zu einem Komplex, der uns leider immer noch begleitet und noch ein bisschen begleiten wird, nämlich Corona und da einmal die aktuellen Bestimmungen und Zuschauer, ja, nein, vielleicht und dann noch die Aussagen von dem Spielerberater Struth und der Fall Anfang. Aber Fabian, starte du mal zuerst.
Dann starte ich mal mit was ganz Aktuellem, für Vereine auch Erfreulichem. Heute war die Bund-Länder-Konferenz, auf der die, ja, quasi der künftige Fahrplan der Corona-Maßnahmen vorgestellt wurde. Und das hört sich jetzt für Fußballclubs erstmal ganz gut an. Da war die Rede davon, dass künftig wieder zurückgekehrt wird zu einer Zuschauerzahl von, glaube ich, 25.000 ab dem 4. März und einer Höchstauslastung von 60% der Stadionkapazität. Zuzüglich dazu soll es wohl irgendwie dann auch aber möglich sein, situativ einzugreifen, je nach Corona-Gesamtsituation oder je nach Corona-Situation in dem unmittelbaren Umfeld, wo der Verein beheimatet ist, also sprich das Land oder die Stadt oder der Landkreis. Und ja, dann steht ja immer noch der 20.3. als möglicher Freedom Day im Raume, wo mit weiteren Erleichterungen zu rechnen ist. Da wird man dann sehen, was da passiert. Also jetzt insbesondere für den Sport ist dann da möglicherweise noch mit weiteren Lockerungen zu rechnen. Warum haben wir es jetzt nochmal im Podcast drin, dieses Thema? Weil jetzt zuletzt vor ungefähr 3 bis 4 Wochen dann doch tatsächlich einige Vereine mal ernst gemacht haben und juristische Schritte eingeleitet haben gegen die Corona-Verordnungen. Das ist insofern was Neues, weil, also jedenfalls in der Bundesliga, in der ersten Bundesliga ist es was Neues, weil das bisher noch niemand gemacht hat. Warum hat es niemand gemacht? Ja, wir können auch nur spekulieren, aber es ist wohl schon, man kann wohl schon davon ausgehen, dass die Vereine ein großes Interesse daran haben, sich auch mit den Länderregierungen gut zu stellen. Also gerade in so einer Corona-Situation ist man ja doch so ein bisschen auch auf den Goodwill angewiesen, hat sicherlich auch darauf gehofft, im Verordnungswege dann irgendwie eine Situation erreichen zu können, die für die Vereine deutliche Belastungen zurücknimmt.
Du meinst, wenn man ohnehin schon 2 Jahre lang Sonderrechte hatte im Vergleich
zu anderen Bereichen? Wenn man das ohnehin schon 2 Jahre lang erfolglos probiert hat. Aber häufig bestehen ja auch ehrlich gesagt so ganz direkte Drähte zwischen den großen Bundesliga-Clubs und den Länderregierungen. Also es ist schon so, dass man sich da kennt, auch nicht nur seit Corona-Zeiten. Und deswegen vermute ich mal, dass da viele Vereine auch so ein bisschen die Handbremse angezogen hatten und die juristischen Schritte wirklich nur als Ultima Ratio angesehen haben. Aber dann ist doch offensichtlich in der jetzt finanziell stark angespannten Situation einigen der Kragen geplatzt, einigen Clubchefs. Und zwar vor welchem Hintergrund? Weil sie festgestellt haben, dass die Corona-Verordnung der jeweiligen Länder teils völlig unterschiedliche Restriktionen an die Vereine hinsichtlich der Zuschauerkapazitäten enthalten. Also beispielsweise waren in Bayern 10.000 Zuschauer zugelassen, während in NRW nur mit 750 Zuschauern gespielt wurde. Ich glaube, in Sachsen-Anhalt waren zu der Zeit damals, also ich spreche jetzt hier so von Januar, waren, glaube ich, schon wieder bis zu 15.000 Zuschauern zugelassen. Und dass Vereine darüber frustriert sind, kann man schon verstehen, weil es ist ja letztlich auch ein Wettbewerbsnachteil, wenn man, also neben dem finanziellen, ist es auch ein sportlicher Wettbewerbsnachteil, wenn einige ihr Stadion signifikant auslasten können
ganz kurz,
und andere eben überhaupt nicht.
Zwischenfrage. Und unabhängig, also die unterschiedlichen Regelungen in den Ländern gab es unabhängig vom jeweiligen Infektionsgeschehen vor Ort. Wieso schaffen es die Bundesländer denn nicht, es zu vereinheitlichen? Jetzt im wir haben ja auch Staatsverträge in Deutschland, da müssen sich die 16 Länder auch auf einen Kompromiss einigen. Wieso war das hier nicht möglich?
Weil die Corona-Verordnung unter die Gesetzgebungskompetenz der Länder fallen.
Ja,
das heißt, das ist Länderentscheidung.
Ja, ja, ja. Aber bei Staatsverträgen ist es ja auch so, dass es eigentlich Ländersache ist und die Länder einigen sich dann in Form eines Staatsvertrags auf eine gemeinsame Regelung.
Ja, aber das haben die hier eben nicht gemacht. Nun muss man auch sehen, dass es unterschiedliche Länderregierungen gibt, also auch unterschiedliche politische Couleur. Und da sind dann teils die Sichtweise auf die Infektionslage und auf das, was dann für erforderlich angesehen wird, an Beschränkungen eben unterschiedlich. Und wenn sich die Länder da eben nicht in der Lage sehen, das zu vereinheitlichen, dann kommt es eben zu so einem Flickenteppich an Regelungen.
Mhm. Ja. Ich habe dann aber auch Verständnis für die Clubs, die sozusagen dann in diesen DFL-Gremien nicht sagen, okay, wenn jetzt bei uns Zuschauer erlaubt sind und bei euch nicht, dann kann ich jetzt, meine Solidarität geht jetzt nicht so weit, dass ich sage, dann machen wir weiterhin Geisterspiele, sondern dann ist jeder sozusagen für sich selbst verantwortlich.
Also ich fand ja, das ist jetzt glaube ich schon ein bisschen länger her, aber es gab ja mal eine Zeit, wo es auch Vereine gab, die sich ausdrücklich von dem abgewendet hatten, was so Union Berlin gemacht hat. Die haben ja eigentlich sehr, sehr offen immer dafür geworben, die Stadien wieder voll zu machen oder haben das jedenfalls bei ihrem Stadion probiert, während es, glaube ich, andere Vereine gab, die damals dann noch im hohen Infektionsgeschehen gesagt haben, das finden sie jetzt irgendwie nicht gut, Solidarität und so weiter. Ich glaube, auch Holstein Kiel hat mal irgendwie vor einem Pokalhalbfinale oder so, haben die irgendwie immer...
Das ist eine verkürzte Darstellung, finde ich, weil Union Berlin hat das immer nur gemacht unter den Maßgaben der geltenden Hygienevorschriften.
Ich will damit nur sagen, dass es ganz unterschiedliche Auffassungen auch bei den Vereinen gab, ob das jetzt irgendwie gut oder schlecht ist, die Stadien wieder voll zu machen. Ich glaube nur, dass inzwischen die ja, sag mal, die Nerven so blank liegen oder die Konten so leer sind, dass auch die Vereine da jetzt irgendwie keine Alternative mehr sehen. Und wenn du dann quasi innerhalb der Liga die Konkurrenten siehst, die sich irgendwie eine gute Stimmung im Stadion machen können durch die Fans, und du selber spielst dann noch vor Geisterkulisse, kann man das verstehen, dass das frustrierend ist und dass da der Wunsch da war nach einheitlichen Regelungen. Und was haben da ein paar Vereine gemacht? Die haben dann eben Klagen eingereicht vor den Oberverwaltungsgerichten. Also bekannt ist, dass es die ersten waren RB Leipzig, die sind vor sächsische OVG gezogen, und dann haben Borussia Dortmund, Arminia Bielefeld und der 1. FC Köln nachgezogen und sind vors OVG Münster gegangen. Das war, glaube ich, in etwa vor, was war, 2 bis 3 Wochen, ne? Es ist in etwa her.
Und da war die Besonderheit, die sind sogar zusammen, die haben sich abgestimmt, ne? Zumindest, dass man den Medien so entnommen.
Ja, die NRW-Clubs, ne?
Genau, die
abgestimmt. Also RB Leipzig nicht. RB Leipzig war eben, wie gesagt, ein bisschen früher dran. Und kurz so für die Juristen, was passiert da eigentlich? Du stellst einen sogenannten Normenkontrollantrag. 47 VWGO ist die entsprechende Norm. Und stellst vor dem zuständigen Gericht, das sind die Oberverwaltungsgerichte der jeweiligen Länder, diese spezifische Bestimmung der Corona-Verordnung, gegen die du dich wendest, zur Überprüfung, und versuchst die halt sozusagen wegzuhauen. Und das kannst du auch im Rahmen eines Eilverfahrens machen. Das würde dann bedeuten, dass das Gericht die Corona-Bestimmungen, wenn sie sie denn für unzulässig hält, vorläufig außer Vollzug setzt. Und dann gibt es noch ein Hauptsacheverfahren. In dem Hauptsacheverfahren wird dann geklärt, ob es dann tatsächlich dabei bleibt oder nicht. So, und dann bekäme man damit die unliebsamen Regelungen, die einem Beschränkungen auferlegen, nämlich mit 750 Zuschauern Höchstzahl zu spielen, weg.
Aber komplett weg. Also komplett weg. Was gilt dann? Wenn das sozusagen aufgehoben wird, diese Beschränkung?
Dann gilt erstmal, dass du wieder mit Vollauslastung spielen kannst. Das heißt, der Gesetzgeber müsste dann reagieren, und das war sicherlich natürlich auch so ein bisschen die Intention, oder ist die Intention von solchen, von so einem klageweisen Vorgehen, dass man den Gesetzgeber da einfach bewegt. Weil solange man nichts macht, sieht der Gesetzgeber auch erstmal keine Veranlassung da irgendwas, oder der Verordnungsgeber, heißt es ja richtig, sieht dann keine Veranlassung, was zu tun. Es ist übrigens jetzt irgendwie kein besonders spezifischer Fall. Also was jetzt die Fußballclubs gemacht haben, war im Prinzip vor den Verwaltungsgerichten auch in anderen Branchen gang und gäbe. Also auch wir haben Mandanten gehabt, die dann, weiß nicht, aus dem Fitnessbereich oder so, die dann einfach mal Klage eingereicht haben, in der Hoffnung, dass dann der Verordnungsgeber nachzieht. Und häufig war es dann auch so, die Verordnung wurde angepasst, und dann wird quasi so ein klageweises Vorgehen obsolet. Also nicht so, dass du jetzt dann die Klagen zurücknehmen musst oder so, sondern du kannst dann im Prinzip noch deine Anträge umstellen und feststellen lassen, dass das halt, dass die entsprechenden Normen verfassungswidrig waren, aber hast natürlich erstmal ist aus dem Ganzen die Luft raus. Ja. Und so war es ja dann auch. Also ich glaube, Anfang Februar oder Ende der ersten Februarwoche haben dann Bundesländer ihre Verordnungen angepasst. NRW jedenfalls war mit dabei und hat dann per Verordnung aufgestockt auf eine zulässige Kapazität von 50% des jeweiligen Stadions, aber nicht mehr als 10.000 Personen.
Und hatten da die Antragsteller dann auch sozusagen, sind die mit einem Vorschlag an die Verordnungsgeber herangegangen, mit was sie einverstanden wären, oder waren da die Antragsteller gar nicht involviert dann in diese neuen Regeln, nachgebesserten Regeln?
Weiß ich schlicht nicht, aber man kann sich natürlich vorstellen, wie sowas läuft. Also zum einen sind die ja ständig im Gespräch, dann auch eben mit den ja, da mit den Senatskanzleien oder mit den Regierungspräsidenten oder so, so dass man da auch so ein bisschen schon weiß und hat durchblicken lassen, was denn für einen okay wäre und was nicht, ja. Ich habe selber auch mal ein Verfahren geführt für einen Fußball, für einen Drittligisten, und da hat man dann angefangen, vom Richter das quasi auszuschachern, was denn ginge oder was nicht gehen würde, mit was man zufrieden wäre. Das ist natürlich möglich. Ja, und insofern, ja, 10.000 Zuschauer sind erstmal besser als 750. Und jedenfalls habe ich nicht mitbekommen, dass es danach noch irgendwie Gemetzel gegeben hat.
Wobei da ja auch immer wieder die Frage gestellt wird, es ist doch ein Unterschied, ob ich jetzt in Dortmund bin mit einer Kapazität von 80.000 oder in Paderborn mit 15.000. Und da frage ich mich dann immer, es geht um An- und Abreise, okay, aber das könnte man ja auch irgendwie gestaffelt regeln, wenn das jetzt das Problem ist, was zum Infektionsgeschehen beitragen würde. Gab's da mal?
Na, du bist im Prinzip schon in der Argumentation, weil du musst ja auch so einen Normkontrollantrag begründen können, ne? Du musst ja sagen, warum die Norm, gegen die du dich wendest, verfassungswidrig ist, ja. Und da spielt genau dieses Argument eine große Rolle, dass du sagst, da werden Clubs einfach ungleich behandelt im Hinblick auf die jeweilige Veranstaltungsstätte. Ja. Das betrifft im Übrigen nicht nur Fußballclubs, sondern dann vergleicht man sich auch mit vergleichbaren Veranstaltungen, zum Beispiel Konzerten. Und wenn du dann feststellst, schönes Beispiel von dir, Dortmund hat 80.000 und darf nur bis zu so und so viel Prozent der Kapazität voll machen. Preußen Münster oder so, ich weiß nicht, wie viel die jetzt haben, aber hat nur 15.000 und die dürfen auch 50% voll machen, dann liegt die Ungleichbehandlung so ein bisschen auf der Hand. Also wer mal im Stadion war, der weiß, dass es einen Unterschied macht, ob ich ein Stadion halb voll habe, ein kleines Stadion halb voll habe oder ein kleines Stadion sogar ganz voll habe und ein großes Stadion ein Sechstel voll.
Ja, das hat man ja auch direkt hier in Berlin sogar, das Problem mit Olympiastadion und alte Försterei.
Ja, beim Olympiastadion hat man es ja immer. aber ja, genau so ist es tatsächlich. Ja. Und ja, das ist natürlich Gerichten nicht so einfach zu verklickern, aber das wäre ein Argumentationsstrang. Ein weiterer Argumentationsstrang ist natürlich die Frage, wie ist denn überhaupt das Infektionsgeschehen jetzt zu bewerten? Ja, vom halben Jahr waren die Inzidenzen noch das Riesenproblem, von denen ist man ja inzwischen weg. Und jetzt geht's im Prinzip um die Frage Hospitalisierungsrate, wie viele Leute landen eigentlich im Krankenhaus, und wenn sich, sagen wir mal, da das Geschehen erleichtert, dann hast du natürlich auch ein gutes Argument zu sagen, die Maßnahmen sind unverhältnismäßig, die da jetzt getroffen werden. Was kommt noch hinzu? Möglicherweise Erhebungen über das Infektionsgeschehen im Zusammenhang mit einem konkreten Fußballspiel. Ich habe irgendwo am Rande aufgeschnappt, dass es da wohl auch irgendwie Zahlen gegeben haben soll, über die Fußballclubs verfügt haben, also die festgestellt haben, bei einer Stadionauslastung im letzten Sommer, wo noch viel mehr drin waren, habe es keine Ansteckung gegeben, also oder keine
Nennenswerten. Das ist veröffentlicht, können wir auch gerne in die Shownotes rein.
Okay, ja, dann umso besser. Ja, ja. Das darf eine Rolle spielen. Und dann sogenannte additive Effekte. Das heißt, es ist zu berücksichtigen, dass Gruppen, die durch die Eindämmungsmaßnahmen der letzten zwei Jahre schon außerordentlich betroffen waren, dass man die jetzt bei der Beurteilung, oder dass man diese außerordentliche Betroffenheit bei der Beurteilung berücksichtigt.
Das habe ich nicht verstanden.
Naja, das sind im Prinzip musst du in den Abwägungsprozess, ob die Maßnahme verhältnis- oder unverhältnismäßig ist, mit einbeziehen, was eigentlich die Betroffenen schon erlitten haben in den vergangenen Jahren durch die Corona-Eindämmungsmaßnahmen. In dem Fall wären es dann die Clubs, ja. Aber wenn du jetzt zum Beispiel die Gastronomie nimmst oder so, die haben es halt einfach wahnsinnig dicke bekommen. Oder der Einzelhandel vereinzelt jedenfalls mit den Flächenbeschränkungen, mit dem Click and Collect, teilweise Lockdown, 2G, 2G Plus und so weiter. Also das muss bei der Abwägung mit berücksichtigt werden.
Aber muss dann berücksichtigt werden, was für heftige wirtschaftliche, finanzielle Folgen sie schon hatten, oder was für ein Eingriff es jetzt gerade ist in die
in den eingerichteten, ausgeübten Gewerbebetrieb.
Nee, eben nicht nur gerade die aktuelle Situation, sondern auch das Geschehen aus der Vergangenheit.
Okay, aber ja. Das wundert mich ein bisschen, weil man ja sozusagen die Gefahr eigentlich beurteilt, oder?
Ja, aber eben nicht nur. Also lies mal die Entscheidung Bundesverfassungsgericht Bundesnotbremse 1.
Habe ich gelesen.
Ja, die ist lang, ne? Also da wirst du dich jetzt wahrscheinlich auch nicht an jeden einzelnen Absatz erinnern, aber wir können die Stellen gerne mal in die Shownotes stellen. Also da ist tatsächlich von diesen additiven Effekten die Rede.
Das ist ja nur ein,
die zu berücksichtigen sind.
Aber die additiven Effekte werden ja zugunsten des Betroffenen in die Waagschale gelegt.
Richtig.
Und es wurde ja in den Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts dann nicht zugunsten der Betroffenen entschieden.
Ja,
es ist
ja auch nicht vorherbestimmt, was dabei rauskommen muss. Es ist ja nur ein Abwägungskriterium. Ja,
okay. Eins von vielen, die bei dem Kanon der Verhältnismäßigkeit prüfen und allem. Also das.
Okay, aber das Bundesverfassungsgericht hat festgestellt, dass das auch zu berücksichtigen war.
Ja.
Zugunsten der Antragsteller.
Ja.
Okay.
Und nicht zuletzt die Hygienekonzepte, ne? Also, das, was man ja im Prinzip schon seit in der ganzen Corona-Zeit, also jedenfalls von Seiten der Sportvereine aus, dort gesagt hat, dass wenn vernünftige Hygienekonzepte bestehen, dann ist das natürlich auch in den Abwägungsprozess mit einzubeziehen. Also warum sollte man sich ansonsten diese große Mühe machen, das Infektionsgeschehen nach Möglichkeit auszuschließen? Also mit Masken und mit Abstand in den Stadien und mit Zugangskontrollen und so weiter. So sieht's im Prinzip aus. Also es ist so ein bisschen Licht am Horizont. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass da jetzt die Gerichte in absehbarer Zeit erstmal nicht mehr bemüht werden. Wenn die Aussicht besteht, mit 25.000 Zuschauern oder bis zu 25.000 Zuschauern wieder zu spielen, hilft es den Vereinen sicherlich weiter. Und was dann, ob und inwieweit es dann ein Freedom Day gibt und was der für die Vereine bewirken wird, wird man sehen.
Und 25.000 steht wann in Aussicht ganz konkret? Weil am 1. März ist ja das DFB-Pokal-Viertelfinale.
Ab dem 4. März habe ich gelesen. Ja.
Mist,
ey. Ja, so ein Ärger.
Gut.
Ja. Dann knüpfen wir jetzt nochmal aus der großen Corona-Lage an die etwas kleinere Corona-Lage an, nämlich wieder mein Lieblingsthema, Arbeitsrecht und Sport oder hier Arbeitsrecht und Corona. Und zwar ganz kurz zwei Dinge. Und zwar Volker Struth, der wohl bekannteste und erfolgreichste Spielerberater, jedenfalls in Deutschland, hat vor 4 bis 6 Wochen, glaube ich, im Fernsehen die Aussage tätigt, dass er glaubt, dass ungeimpfte Spieler in den kommenden Wechselperioden oder gerade in der kommenden im Sommer wohl nicht erfolgreich den Verein wechseln können. Da komme ich mit den beiden Schlagworten, die ich euch vorhin schon um die Ohren gehauen habe, Vertragsfreiheit und dann noch Macht des Faktischen. Also es wird mit Sicherheit so sein, dass der Impfstatus eine ganz erhebliche Rolle spielen wird bei Wechseln, wie er auch sonst überall momentan eine erhebliche Rolle spielt. Aber solange es keine allgemeine Impfpflicht gibt, ist es auch einfach eine freie Entscheidung von Vereinen, ob die einen Vertrag schließen mit einem Spieler oder nicht. Und ob der geimpft ist oder nicht, ist dann die möglicherweise eine Folgefrage. Aber mehr auch nicht. Insofern kann es sein, dass es so kommt, wie Herr Struth sagt, aber rein rechtlich gibt es dafür keinen Anhaltspunkt und auch keinen Zwang.
Darf der Verein den Spieler überhaupt fragen, ob er geimpft ist?
Das ist eine gute Frage und eine umstrittene Frage. Also das Fragerecht ist inzwischen jedenfalls für einige Bereiche auch gesetzlich anerkannt, in den anderen Bereichen oder gesetzlich vorgesehen, muss man immer danach fragen, brauche ich das für irgendwelche Durchführung des Arbeitsfeldes in irgendeiner Form, da der Impfstatus ja ein besonderes gesundheitsbezogenes Datum ist. Und beim Fußball brauche ich es nicht zwingend. Die Spieler können sich auch einfach testen lassen, wie jetzt normale Arbeitnehmer auch. Die müssen ihren Impfstatus ja auch nicht bekannt geben. Insofern ein wirkliches Recht zur Frage würde ich eher verneinen, aber wenn die fragen und sie kriegen eine Antwort, dann ist es wohl so.
Mhm.
Glaubst du, dass die Aussage von Volker Struth kalkuliert war?
Mit Sicherheit.
Ja?
Ja, das glaube ich schon, da er ist viel zu geschäftserfahren. Ich habe, ohne jetzt Schleichwerbung machen zu wollen, das Buch von ihm auch gelesen und da beschreibt er so ein bisschen den Werdegang und der hat ja früher vieles gemacht, außerhalb des Sports auch, also im geschäftlichen Bereich. Und dass so jemand so eine Aussage öffentlichkeitswirksam tätigt, unbewusst oder aus Naivität heraus, das kann ich mir nicht vorstellen.
Aber das bedeutet ja für mich zumindest automatisch, dass seine wertvollsten Spieler alle geimpft sind. Weil wenn das nicht der
Fall ist, naheliegend, ja.
Dann würde er seinen eigenen Mandanten schaden damit.
Ja.
Okay.
Ob das so ist, ja, ist wissen wir natürlich nicht, ja, aber die Vermutung liegt nahe, ja.
Ja. Also ich hatte mich gewundert, weil er hat ja tatsächlich, seine Agentur hat 80, 90, 100 Spieler unter Vertrag, wobei er das ja immer mit Handschlag macht, wenn man seinem Buch Glauben schenken darf. Aber dann, dass man, ich meine, wenn man davon ausgeht, dass in der Bundesliga 95% geimpft sind, dann passt es auch wieder zusammen, ja. Wenn von 100 Spielern nur 5 nicht geimpft sind und das sind jetzt nicht die wertvollsten, dann kann man so eine Aussage natürlich rechtfertigen, ohne da groß in Konflikte zu geraten. Aber wenn es ausgerechnet sein wertvollster Spieler, weiß ich nicht, Süle ist, glaube ich, bei ihm, wenn Süle nicht geimpft wäre, dann denke ich, dass so eine Aussage dann schwierig ist.
Wir wissen ja nicht, wann das unterschrieben wurde, aber du darfst ja auch nicht vergessen, nicht alle Spieler wechseln ja, ne? Also selbst wenn es jetzt viele Ungeimpfte gibt, es wechseln ja nie alle Spieler. Insofern reduziert das auch nochmal, also unter Berücksichtigung der angeblichen Impfquote und dann der Tatsache, dass ja auch von den 5% Verbleibenden nicht alle wechseln. Reduziert sich die Zahl
ja nochmal. Vertragsverlängerungen stellen sich ja ähnliche Fragen dann.
Grundsätzlich schon, aber die würden wahrscheinlich weniger publik werden.
Ja.
Ich denke, damit ist das Thema auch sozusagen kurz und knapp angesprochen. Jetzt kommen wir nochmal zu einem Thema, was ein bisschen öffentlichkeitswirksamer war, und zwar der Fall Markus Anfang. Also Markus Anfang hat als Trainer von Werder Bremen, stand unter Verdacht, als Trainer von Werder Bremen einen gefälschten Impfausweis verwendet zu haben. Bevor das endgültig aufgeklärt war, ist er dann zurückgetreten. Zwischenzeitlich hat sich der Verdacht bestätigt. Es läuft ein staatsanwaltliches Ermittlungsverfahren meines Erachtens immer noch. Und er wurde zwischenzeitlich auch sportrechtlich zur Verantwortung gezogen und für ein Jahr gesperrt. Die Entscheidung ist meines Erachtens auch rechtskräftig. Und rein arbeitsrechtlich ist das kein schwieriger Fall. Also wenn er nicht zurückgetreten wäre, ich meine, der Rücktritt wird im Zweifel auch bedeutet haben, dass er sich mit Bremen auf irgendeine Art von Vertragsauflösung verständigt hat. Wenn das nicht der Fall gewesen wäre, hätte Bremen ihn auch sogar außerordentlich kündigen können, weil die Nutzung eines gefälschten Impfausweises ist strafbar, inzwischen ausdrücklich, aber auch vorher schon nach überwiegender Auffassung. Und dann hat er eine Straftat im Zusammenhang mit dem Arbeitsverhältnis begangen. Denn, wie wir alle wissen, war der Impfausweis und der Impfstatus für die Hygienekonzepte und die verschiedenen Maßnahmen durchaus relevant. Insofern hatte die Nutzung eines gefälschten Impfausweises mit dem Arbeitsverhältnis einen direkten Konnex. Und man hätte ihn auch kündigen können. Wie so oft im Sport ist es dann nicht zu der echten sozusagen rechtlichen Lösung oder Aufarbeitung gekommen. Aber ich bin gespannt, ob oder wie das Ermittlungsverfahren denn ausgeht, was da passiert. Also vermutlich gibt es einen Strafbefehl, würde ich mal denken. Und ob er dann perspektivisch auch nach Ablauf der Sperre wieder das Vertrauen zurückgewinnen kann und da wieder irgendwo als Trainer arbeiten kann.
Da habe ich mal eine Frage an unseren PR-Experten Robert. Was würdest denn du jetzt Markus Anfang, was würdest denn du jetzt Markus Anfang raten, nachdem das Kind ja eigentlich schon in den Brunnen gefallen ist und ja die Gefahr besteht, dass der Mensch also nirgendwo mehr Fußballtrainer wird? Was kann er jetzt noch machen?
Weißrussland?
Tja, ja, öffentliche Abbitte leisten, irgendwie
Irgendein gutes persönliches Interview wahrscheinlich in einem halben Jahr oder so, vielleicht mal. Vielleicht im aktuellen Sportstudio oder sowas.
Oder weinen in einer Pressekonferenz vielleicht.
Ja, irgendwie erklären, was da in ihn gefahren ist, welchen Druck oder was das ausgelöst hat, dass er diese Entscheidung getroffen hat, warum er irgendwas halbwegs, wenn es plausiblen Grund gibt, den die Öffentlichkeit ihm auch irgendwie halbwegs abnehmen und auch ein zukünftiger Arbeitgeber dann irgendwie als Ausnahme oder als besondere Drucksituation irgendwie anerkennen kann, dass, wo man ihm nicht in Abrede stellt, dass er in Zukunft ein guter Trainer wieder sein kann und vertrauensbildende Maßnahmen ergreifen kann. Aber schwierig. Also ich glaube, dass zum Glück bin ich kein PR-Berater, sondern kann mich da zurückziehen aufs Gesetz und auf die klare juristische Bewertung und ein bisschen flankieren vielleicht da den einen oder anderen PR-Tipp, aber das möchte ich mir nicht anmaßen, ihm da einen Tipp zu geben. Das ist schwer.
Und dann Folgefrage an den Arbeitsrechtler. Darf der potenzielle nächste Arbeitgeber, wenn es ihnen geben sollte, sich seinen Impfpass vorlegen lassen?
Es kommt darauf an, wie bis dahin die Rechtslage ist. Ich glaube, dass Markus Anfang sich eine solche Bloßstellung nicht nochmal geben wird, wenn er in welcher Form auch immer nochmal irgendwo tätig werden wird. Und das Gespräch käme darauf, dass wäre ihm zu raten, dann in jeder Form ehrlich zu sein. Entweder ist er dann geimpft mit einem regulären Impfpass oder er ist halt nicht geimpft. Wenn es keine Impfpflicht gibt, dann ist es auch so. Das will ich jetzt ideologisch in keiner Form bewerten. Es ist ja auch ein Unterschied. Und das ist, glaube ich, das, was die Problematik hier auch ist, ob ich mich halt einfach nicht impfen lasse, aus welchen Gründen auch immer. Wenn es keine Impfpflicht gibt, dann ist das eine Entscheidung, die zu akzeptieren ist. Aber wenn ich einen gefälschten Impfausweis verwende, ist das halt schlicht eine kriminelle Energie, die aufgewendet wird und eine Straftat. Und das macht den Fall halt dazu, dass das dann auch rechtliche Konsequenzen haben kann und ich finde auch haben muss.
So ist das. So ist das. Habt ihr zufällig das Interview von der New York Times mit dem Joker gesehen?
Ja. Also teilweise. Gestern habe ich es gerade gesehen.
Ja, genau. Und die Frage war ja, ich glaube, am Ende kam die Frage, ist dir eigentlich bewusst, dass du möglicherweise riskierst, dass du nur, weil du Angst hast vor der Impfung, dass du deshalb nicht der beste Spieler aller Zeiten werden wirst?
Das wird ja eh nicht sein.
Ja, hatte er. Also es ist ja noch möglich, ja. Also rein von den Erfolgen. Und dann hat er das bejaht. Und ich meine, jeder mag dazu stehen, wie er will, aber das ist dann wenigstens konsequent.
Genau. Ja. Das war ja das, was ich gerade meinte.
Ja, genau. Deswegen genau. Ist mir auch gerade ja. So. Passte ganz gut. Ja. Und ich meine, Werder Bremen hatte seinen Freedom Day schon durch die Geschichte von Anfang.
So kann man es auch formulieren.
Ja, soweit zum Ende vom Anfang.
Den hast du dir auch, und den hast du dir zurechtgelegt worden, ne?
Der lag auf der Straße.
Den habe ich schon seit 5 Minuten habe ich ihn auf der Zunge.
Den Elfmeter hat er versenkt und damit ist es jetzt das Ende vom Corona-Thema. Und ich würde sagen, jetzt darf Holger mal zu einem weiteren ganz spannenden Thema uns noch mal kurz briefen. Und zwar geht's um Uerdingen.
Ja, Uerdingen und Türkgücü. Danke, Chris.
Danke, Chris von der New York Times.
Wir hatten in einer unserer ersten Folgen schon mal kurz Insolvenzrecht im Zusammenhang mit Sport angerissen. Da ging es um den ersten FC Kaiserslautern und die Insolvenz. Das ging ja damals ziemlich gut aus für den Club, nämlich es gab ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung. Aufgrund der Corona-Situation gab es auch, glaube ich, nur einen 3-Punkte-Abzug und Kaiserslautern wurde kurze Zeit später das Insolvenzverfahren aufgehoben und war dann sozusagen entschuldet. Das ist sozusagen der Optimalfall. Jetzt haben wir hier die aktuellen Fälle, die ein bisschen anders liefen. Der Fall KFC Uerdingen als auch ein Traditionsverein hatte Anfang 2021 den Antrag auf ein Insolvenzverfahren, auf die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Und das hatte auch die 3 Punkte Abzug zur Folge, die auch noch zugute kamen wegen der Corona-Sonderregeln. Normalerweise sind es 9 Punkte. Und ja, trotz der 3 Punkte haben sie dann den Klassenerhalt geschafft, 3. Liga. Aber sie haben die Lizenzauflagen nicht erfüllt. Und deswegen scheiterte in dem Zusammenhang dann auch der Insolvenzplan. Und die Spielbetriebs GmbH geriet in Liquidation. Und der Abstieg in die Regionalliga West war unvermeidlich.
Kurze Zwischenfrage, wo war zu dem Zeitpunkt der Investor aus?
Genau, der Investor Mikhail Ponomarev hat Uerdingen zu dem Zeitpunkt im Stich gelassen. Er wollte sein Invest loswerden. Im Kicker stand kürzlich, dass es zu der Zeit irgendwelche Verhandlungen gab mit einem vermeintlichen neuen Investor. Aber da gibt es jetzt staatsanwaltliche Ermittlungsverfahren, ob dieser andere Investor, ob es den überhaupt gegeben hat. Ja, also den Kicker-Artikel von Benny Hoffmann verlinken wir wieder, äußerst interessant. Aber hat mit der eigentlichen Insolvenz insofern nur was zu tun, weil eben Ponomarev den Geldhahn abgedreht hatte. Ja. Jetzt, das Blöde für Uerdingen war, dass in der neuen Saison 21/22 der Start in der Regionalliga fast unmöglich war, weil das Finanzamt nämlich plötzlich kam mit Steuerforderungen in Höhe von 400.000 Euro. Der steuerrechtliche Hintergrund lag an der sogenannten umsatzsteuerrechtlichen Organschaft. Was dazu dann führte, warum das eben erst sozusagen im Nachgang bekannt wurde, ist mir auch ein Rätsel, weiß ich nicht. Müsste man mal einen Beteiligten fragen. Aber dass diese Steuerschulden führte eben dazu, dass auch der Verein Bayer Uerdingen dann Insolvenzantrag stellen musste. Und zwar kurz vor Beginn der neuen Saison, August 2021. Das heißt, es war kein Geld da, es gab deswegen keine neuen Spieler, der Trainer war weg. Die hatten kein Stadion. Wir hatten ja in der 3. Liga, glaube ich, in Düsseldorf gespielt, die Heimspiele. Und sind jetzt nach Bad Felbert ausgewichen. Die Grotenburg Kampfbahn, das eigentliche Heimstadion von Uerdingen, wird erst zur neuen Saison 22/23 wohl fertiggestellt. Also der Tiefpunkt der Vereinsgeschichte war erreicht. Im Oktober 21 kam dann noch die höchste Niederlage der Vereinsgeschichte dazu, mit einem 0-11 gegen Rot-Weiß Essen. Und aktuell ist Uerdingen mit 10 Punkten Tabellenletzter der Regionalliga West. Also es geht wahrscheinlich noch tiefer runter. Jetzt ganz frisch, 31.01. das Insolvenzverfahren wurde aufgehoben. Also auch Uerdingen ist jetzt wieder von sämtlichen Altschulden befreit.
Noch eine kurze Zwischenfrage. Heißen die eigentlich noch Bayer Uerdingen oder heißen die KFC Uerdingen?
KFC Uerdingen. Bayer hat ja schon, und das war ja der Beginn der finanziellen Schwierigkeiten. Bayer hat, glaube ich, das Engagement in Uerdingen schon Anfang der 90er Jahre beendet. Mhm. Oder Mitte der 90er Jahre. Und der Insolvenzverwalter Christoph Niering hat eben mitgeteilt, dass das Insolvenzverfahren aufgehoben wurde und die Altgläubiger mit einer kleinen Quote befriedigt werden konnten. Ja, wie es jetzt sportlich ohne Investor weitergeht, wird sich zeigen. Aber also ein unglaublich trauriger Fall. Und warum erzähle ich das Ganze? Also natürlich ist es für sich genommen auch erzählenswert, aber es ist eben jetzt aktuell der zweite Fall, der genauso läuft eigentlich. Also mit Türkgücü München. Da ist ja der Investor Hasan Kivran, der auch im vergangenen Jahr schon mal angekündigt hat, dass er sein Engagement eben beenden will in München. Und jetzt, das hat er jetzt tatsächlich wahr gemacht. Und aus diesem Grund musste der Club am 31. Januar 22, also an dem Tag, in dem das Insolvenzverfahren Uerdingen aufgehoben wurde, hat Türkgücü Koinzidenz der Ereignisse den Insolvenzantrag gestellt. Angeblich ist der Spielbetrieb weiterhin sichergestellt. Wann die 9 Punkte abgezogen werden, steht noch nicht fest. Dazu hat sich der DFB bisher nicht geäußert. Also in den Satzungen, in den Statuten steht drin, mit Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens wird dem Verein 9 Punkte abgezogen. Also es ist ein sozusagen Automatismus fast. Wenn es zu diesem Antrag kommt, gibt es diesen 9-Punkte-Abzug. Das ist das auslösende Ereignis. Man muss nicht warten jetzt, ob das auch tatsächlich eröffnet wird oder so. Verbandsrechtlich ist damit sozusagen der Tatbestand erfüllt. Man weiß nicht, vielleicht werden dann noch zusätzliche Punkte abgezogen, weil auch die Lizenzunterlagen schon letztes Jahr nicht fristgerecht eingereicht worden sind. Und die Frist, was ich auch nicht wusste bislang, für die Vorstellung eines neuen Trainers gibt es auch eine bestimmte Frist. Und wenn das nicht erfolgt, ist es sozusagen auch ein Verstoß gegen die Statuten, der bestraft werden kann.
So summiert sich's im Zweifel nochmal auf.
Ja, genau. Und also Türkgücü ist jetzt ohne den Punktabzug, glaube ich, schon in den Abstiegsrängen. Also da sieht's nicht sehr gut aus.
Zur Erinnerung, Türkgücü ist der Club, der während der ersten Corona-Welle aufgestiegen ist, ohne dass die Saison zu Ende gespielt war, ne? Das war doch die Geschichte, oder?
Ja, richtig.
Und dann gab es den Trouble wegen dem DFB-Pokal. Die Saison ist abgebrochen worden und Türkgücü wurde als Aufsteiger.
Genau, richtig.
Ironie des Schicksals.
Und eigentlich wollten sie ja noch weiter aufsteigen mit dem Geld des Investors. Ja, also das ist auch da gescheitert. Und also soweit zu meinem Bericht und jetzt vielleicht nochmal ganz kurz zu den sportrechtlichen Fragen, die sich eben immer im Zusammenhang mit insolvenzrechtlichen Themen stellen. Kann der Spielbetrieb aufrechterhalten werden? Wenn nein, ist man sowieso in einer denkbar schlechten Situation. Dann auch es ist auch schlecht für die Liga, weil sozusagen alle Ergebnisse annulliert werden und der Club einfach rausgenommen wird. Aber das ist sozusagen immer das letzte Mittel, wenn der Insolvenzverwalter feststellt oder wenn es Eigenverwaltung ist, besondere Verwalter, wenn der feststellt, dass genug Mittel da sind, um den Spielbetrieb aufrechtzuerhalten, dann geht es sozusagen, dann berührt es nicht die Lizenz und die Teilnahme am Spielbetrieb. Es gibt nur diese verbandsrechtliche Strafe, 9 Punkte, beziehungsweise in Corona-Zeiten wurde reduziert auf 3 Punkte. Und dann gibt es auch noch eine Verschonungsklausel, also im Hinblick auf den Punktabzug bei der Insolvenz des Hauptsponsors. Ich weiß nicht, ob es so einen Fall schon mal gab, weil man eben sagt, in dem Fall trifft den Club kein Verschulden und dann wäre eine 9 Punkte Strafe unbillig. Ja.
Okay, und das Verschulden ist nicht das Auswahlverschulden des Investors.
Ja, ich glaube, das ist dann auch nochmal eine Einzelfallfrage, aber also das ist ausdrücklich in den Statuten so vorgesehen. Ich glaube nicht, dass dann, also tatsächlich, wenn der
war nicht ganz ernst gemeint, die Frage, ich wollte dir nur die Brücke bauen, okay, um über Investitionen in Fußballclubs wettern zu können.
Ja, also man hat jetzt die zwei Beispiele, die sozusagen Investoren hatten und die wieder abgesprungen sind, was zur Insolvenz führt. Aber es kann natürlich auch einen Traditionsclub treffen oder war ja in der Vergangenheit schon mit Aachen, mit Kaiserslautern. Also Kaiserslautern hatte wirklich jetzt Glück, dass da wurde halt an einem Strang gezogen, ja. Und es geht da halt dann nicht, wenn du einen Investor hast, der abspringt, dann bist du verloren, ja. Und bei den Investoren in Kaiserslautern, die regionalen Sponsoren, die sind ja alle bei der Stange geblieben, um den Verein zu retten. Ja, und also das hatte ich anfangs schon erwähnt, Eigenverwaltung ist natürlich jetzt die beste Möglichkeit, um so eine Insolvenz schnell über die Bühne zu bringen, mit wenig Reibungsverlusten und mit einem schnellen Neustart. Aber es klappt wirklich nur dann, wenn alle dahinter stehen. Vor allem die Gläubiger. Genau. Was eben ein wichtiger Punkt war diese Organschaft zwischen dem Mutterverein und der Spielbetriebsgesellschaft, die dazu führt, dass dann auch die steuerlichen Verbindlichkeiten unter Umständen auch nochmal beim Verein geltend gemacht werden können. So, ja, so viel zu meinem Bericht zu dem Sportinsolvenzrecht.
Mhm, okay.
Auf jeden Fall ein Thema, was immer mal wieder aufkommen wird, die nächsten Monate, glaube ich.
Teure Angelegenheit, so eine Insolvenz. Apropos teuer. Fußball gucken wird demnächst auch teurer werden, Robert.
Ist das so, ja? Du bist der Meister der Überleitung heute. ja, der Anbieter, Streaming-Anbieter DAZN oder DAZN oder DAZN, wie die Kenner sagen, hat zum 1.2. seine Preise für alle Neukunden angepasst und mehr oder weniger fast verdoppelt. Bestehende Abonnenten bleiben bis zum 31. Juli 2022, Fabian, davon erstmal unberührt.
Ja, ist mir wohl bekannt.
Ab 1.8. Wird dann zu schauen sein, was dir droht. Ja, derzeit, DAZN ist natürlich prominent im Business, hat Übertragung, gerade insbesondere auch im Fußball für Freitag- und Sonntagsspiele und nahezu die komplette UEFA Champions League. Unter anderem auch die spanische La Liga, die ich auch immer gerne verfolge, um Toni Kroos zu bewundern. Aber jetzt muss man sich warm anziehen, weil, wie gesagt, für Neukunden jetzt die Preise ab Februar gelten und dann im August auch die Bestandskunden wahrscheinlich eine Preisanpassung erwartet. Wie gesagt, der noch halten sich bedeckt. Auf der Internetseite konnte ich noch nicht lesen, was das bedeutet.
Soll ich mal kurz vorlesen, was mir DAZN geschrieben hat am 25.01. per E-Mail? Hallo Fabian, ab dem 1. Februar 2022 passen wir unsere Preisstruktur nur für neue und wiederkehrende DAZN-Mitglieder an. Die gute Nachricht für dich, als treues DAZN-Mitglied behältst du bis zum 31. Juli 2022 deinen aktuellen Preis. Du kannst deine DAZN-Mitgliedschaft einfach zum gleichen Preis wie bisher weiterlaufen lassen, 14,99 Euro im Monat. Dann kommt noch ein Absatz, aber der ist jetzt nicht so wichtig. Ja, also ich glaube nicht, dass sich da zum 31. Juli nichts verändert.
Ja. Und gab es das schon mal in der Form? In der Vergangenheit hat es Sky oder Premiere auch schon mal so drastisch gemacht? Also ich kann mich nicht erinnern.
Nicht, dass ich wüsste. Ich meine, DAZN hat ja auch schon mal erhöht, aber um einen oder zwei Euro, glaube ich, war das. In der Höhe jetzt nicht. Ich meine, es betrifft jetzt tatsächlich erstmal nur, dass insofern ist es schon vielleicht auch die Besonderheit, die wir uns gleich auch rechtlich noch ein bisschen anschauen, die Neukunden. Da gilt natürlich Privatautonomie, sprich, es ist das Angebot, was DAZN jetzt Neukunden anbietet. Ob sie es annehmen oder abschließen zu den Konditionen, ist dann jedem selbst überlassen. Fakt ist, dass für die Fußballfans gerade mit dieser Aufsplittung der Rechte Fußballschauen in der Tat teurer wird, wenn man das den Wunsch hat, über alle Bundesligaspieltage das Geschehen zu verfolgen und auch die Champions League zu gucken. Das ist der Schrei nach gebündelten Rechten wird immer größer werden. Mit den
Also weil DAZN jetzt mittlerweile so viel kostet wie Sky.
Genau, also ja, also man braucht dann ja wirklich, wenn man wie Holger jedes Spiel sehen will, dann auch die Freitags- und Sonntagsspiele.
Guckst du jedes Spiel?
Ich weiß wirklich nicht, wie du das behaupten kannst, ja? Das ist echt unfassbar. Ich glaube, du musst einen anderen Holger meinen, oder? Ja. Ich habe gestern noch nicht mal Real gegen PSG gesehen.
Ah, okay. Na gut. Nee, habe ich auch nicht.
Dann müsstest du jetzt auch los, Holger, weil gleich beginnt Bayern Salzburg.
Wen? Wer? Was?
Dein rot-weißer Herzensverein.
Ja. Bayern natürlich.
Genau, die spannende Frage, wie gesagt, Neukunden ist nicht so rechtlich wenig spannend. Die spannende Frage wird dann sein, da so ein bisschen Glaskugelleserei, was passiert tatsächlich im August? Kann ein Anbieter von Leistungen die bestehende Preisstruktur angehen und bestehende Verträge einfach erhöhen und seine Leistung verteuern? Grundsätzlich gibt es diese Möglichkeit. Erforderlich ist eben, dass er in seinen allgemeinen Geschäftsbedingungen AGB wirksame Preisanpassungsklauseln drin hat. Sind grundsätzlich auch jetzt keine Schweinerei, die man in Verträgen in AGBs versteckt, sondern sie spiegeln halt eben gerade bei Dauerschuldverhältnissen die Schwierigkeit wieder, dass zu einem Zeitpunkt X Verträge geschlossen werden über Leistungen, wo vielleicht Kosten eine Rolle spielen, die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses für den Leistenden noch gar nicht absehbar sind, ob die so bleiben. Wichtig ist dort eben immer, dass das Äquivalenzinteresse, dass das Leistungsverhältnis da in der Waage bleibt.
Darf ich noch ganz kurz noch mal...
Ja, sehr gerne, Fabian.
Ich finde den Punkt schon wichtig, ja. Weil also wenn keine Preis, also wenn jemand keine AGB hätte oder keine Preisanpassungsklausel, dann ginge das ja nicht. Also du kannst ja nicht einfach einseitig Vertragsbedingungen verändern, nicht wahr?
Genau, das ist das ein ja. Einfallstor und die Möglichkeit, das im Nachhinein halt eben unter gewissen Voraussetzungen anzupassen. Grundsätzlich unterscheidet man zwischen drei Arten von Preisanpassungsklauseln. Man hat einmal die sogenannten Kostenelementsklauseln, eben die automatische Preisanpassung vorsehen vor dem Hintergrund bestimmter, eben aber ausdrücklich genannter Kostenelemente, dass die transparent dargestellt werden. Man hat Preisvorbehaltsklauseln, sicherlich die weitgehendsten Klauseln, die allein im Ermessen und in der Entscheidungsbefugnis des jeweiligen Klauselverwenders stehen, wie er den Preis definiert. Und man hat die langweiligen Gleit- und Spannungsklauseln, die eben einen Referenzwert, einen Index oder sowas Bezug nehmen und dort an Güter zum Beispiel gekoppelt werden.
Das heißt sozusagen, der Klassiker, den wahrscheinlich die meisten kennen, ist die Staffelmiete sozusagen. Also in Mietverträgen irgendwie die Kopplung an Index oder einfach so, dass es jedes Jahr höher
wird. Genau, das
wäre auch eine klassische Preisanpassungsklausel.
Genau, das ist dann eben diese Gleit- und Spannungsklauseln, die jetzt hier gar nicht so, die sind meistens auch enthalten dann, aber die Musik spielt tatsächlich eher bei den Kostenelemente-Klauseln. Die wirksam zu gestalten ist nicht wirklich einfach, weil, wie Fabian schon meint, das ist natürlich ein krasser Eingriff in den Vertrag, nachträglich an einer wesentlichen vertraglichen Vereinbarung zu rütteln und einseitig die Preise zu erhöhen. Das liegt auf der Hand, dass das nur unter gewissen engen Voraussetzungen möglich sein kann. Stichwort ist dort Transparenz. Es gibt diverse BGH-Entscheidungen, die sich mit diesen Klauseln häufig eben halt bei Gaslieferungsverträgen, Telekommunikationsverträgen damit beschäftigt haben und wo der BGH gewisse Kriterien festgelegt hat, die erfüllt sein müssen, damit diese Klausel einer sogenannten AGB-Kontrolle standhält. Weil AGBs sind eben halt für eine Vielzahl von Fällen vorformulierte Vertragsbedingungen, die einseitig gestellt werden, häufig halt gegenüber dem Verbraucher in den Konstellationen, wie wir sie hier haben. Und die müssen halt eben besonderen Kriterien und besonderen Vorgaben, die gesetzlich bestimmt sind, genügen. Und so sind zum Beispiel diese Preisanpassungsklauseln, müssen eben klar benennen, welche Kostenfaktoren denn in die Bewertung einfließen sollen, warum sich der Preis erhöhen soll. Die müssen das dürfen auch nicht nur interne Kostenkalkulationen sein, sondern es muss für den Verbraucher schon erkennbar sein, und überprüfbar sein auf den ersten Blick, was ist da dran an der Kostenerhöhung. Es muss ein Ausgleich eigentlich stattfinden für rückläufige Kosten, also unheimlich komplizierte Vorgaben, die aus juristischer Sicht es fast unmöglich machen, da wirksame Preisanpassungsklauseln zu gestalten. Und zu guter Letzt braucht es wohl auch zwingend, bei substanziellen Preiserhöhungen zumindest, wobei die schon bei 5% angenommen werden, wahrscheinlich in der Regel ein Lösungsrecht vom Vertrag, sprich ein Sonderkündigungsrecht für den Verbraucher, dass er sagen kann, wurde informiert über die Preisanpassung und habe jetzt hier eine bestimmte Frist, innerhalb derer ich mir überlegen kann, will ich den Vertrag zu den Konditionen fortsetzen, ja oder nein? Und wenn nein, dann muss ich mich halt lösen können vom Vertrag. Und auch bei längeren Vertragslaufzeiten kann ich mich dann lösen von dem Vertrag. So die Theorie. Ich habe beim Blick in die DAZN-Nutzungsbedingungen, AGBs, zumindest Status Stand heute, keine wirksame Preisanpassungsklausel gefunden. Es gibt die üblichen...
Also du hast eine gefunden, aber die ist nicht wirksam.
Weder ist sie wirksam aus meiner Sicht, noch regelt sie den Fall, der jetzt dir drohen dürfte, nämlich die Erhöhung auf die deutliche Erhöhung. Es gibt natürlich die üblichen Regelungen zur Anpassung der Nutzungsbedingungen, sodass ich vermuten würde, dass die in Zukunft einfach angepasst werden und die erforderlichen Regelungen dort aufgegriffen werden, sofern man sich im Klaren ist, wie man preislich damit umgehen möchte, mit der Struktur, den Bestandskunden. Es gibt halt die Regelung in 4.8, da behält sich DAZN das Recht vor dem Preis, für die DAZN-Service an sich verändernde Marktbedingungen bei erheblichen Veränderungen in den Beschaffungs- oder Bereitstellungskosten oder bei Änderungen der Umsatzsteuer oder vergleichbaren Steuern anzupassen. Deckt allein im Wortlaut schon mal nicht die Kostenstruktur, die sich hier verändert hat, weil das bisher aus meiner Sicht ja gar nicht mit erhöhten Kosten nur zum Teil begründet wurde, sondern einfach mit einem Art Lock-Angebot und einem Zugeständnis an die Bestandskunden. Aber das wird nicht einfach sein, diesen Kostensprung da über eine Preisanpassungsklausel, über eine wirksame Preisanpassungsklausel dann zu rechtfertigen. Wie gesagt, wir haben jetzt noch Zeit, da die Nutzungsbedingungen anzupassen, da vielleicht das in den Preisanpassungsklausel aufzunehmen. In der derzeitigen Fassung sehe ich das nicht. Ohnehin bin ich wenig beeindruckt von den AGBs. Da ist irgendwas von einem Serviceplan die Rede. Wird überhaupt nicht definiert, was sich dahinter versteckt. Also da ist ohnehin Anpassungsbedarf bei den allgemeinen Geschäftsbedingungen. Die sind wesentlich schlechter als die von Sky zum Beispiel, die sich die BGH-Rechtsprechung da vorgenommen haben und eine klare Kostentransparenz probiert haben herzustellen und mit einem Kündigungsrecht auch, was zum Beispiel die DAZN-Regelung auch gar nicht vorsehen. Also auch das allein deshalb dürfte so eine Klausel schon problematisch sein.
Da bin ich ja froh, dass wir DAZN nicht AGB-rechtlich beraten.
Ich habe sogar noch eine bessere Idee. Wir bieten DAZN an, die AGBs zu überarbeiten und dann sehe ich da auch davon ab, Argument, die Klausel gerichtlich überprüfen zu lassen, wenn ihr mir dann noch plus 15 Euro aufdrückt zum 31.07.
Jetzt mal ehrlich, ich hab's immer noch nicht verstanden. Dein Vertrag gilt doch länger als über den 31.07. hinaus, oder?
Natürlich.
Mhm. Und ich meine, wenn in den AGBs dazu nichts geregelt ist oder und unbestimmt intransparent, dann gilt doch der Vertrag einfach vor.
Kündigen können Sie natürlich, also DAZN hat ein Kündigungsrecht sich aus.
Warum denn?
Ja, das haben Sie sich
das steht drin.
Ja, ja. Also okay. Die können quasi rausgehen.
Das habe ich verstanden. Und dann noch zwei andere Fragen, wahrscheinlich, die du wahrscheinlich ad hoc nicht beantworten kannst, die wir vielleicht beim nächsten Mal besprechen müssen. In der Ausschreibung der Rechte von der DFL, da müsste doch eigentlich auch so ein Preismodell drin sein. Oder die Bieter müssen ein Preismodell einreichen, das sie dann auch nicht nachträglich ändern können. Zumindest nicht in einer bestimmten Zeit. Das ist die eine Frage. Und die andere Frage, hat das Kartellrecht da nicht auch ein Wörtchen da mitzureden? Weil das war ja auch in die Ausschreibung eingebunden.
Aber das mit dem Kartell, das ist ja gerade der Witz. Wenn ich mich richtig erinnere, gab es nicht damals eine Intervention vom Bundeskartellamt, was überhaupt dazu geführt hat, dass die DFL diese Rechte gesplittet.
Ja, das war dieses bescheuerte Single-Buyer-Verbot.
Genau.
Und das interessiert mich auch, ob das in Zukunft jetzt tatsächlich mal einen echten Wettbewerb geben wird. Dass nämlich zwei Anbieter komplette Rechte bekommen. Das wäre dann echter Wettbewerb.
Komplette Rechte meinst du?
Und dann kann sich der Kunde aussuchen, wer das Bessere hat. Okay, da ist wahrscheinlich DAZN im Moment wahrscheinlich beliebter bei den Konsumenten.
Ja, also ich bin ja damals zu DAZN gegangen, weil ich erstmal das Preis-Leistungs-Verhältnis fand ich extrem attraktiv.
Ja.
Und ich wusste, ich bin eben auch nicht der Sky-Typ. Also ich will im Gegensatz zu dir, gucke ich mir nicht jedes Bundesligaspiel an.
ich stelle es nochmal ausdrücklich klar. Ich gucke fast kein Spiel mehr im TV.
Okay, also dann bist du eigentlich auch der DAZN-Typ. Und DAZN ist ja nicht nur Fußball, sondern hat ja auch noch mehr zu bieten. Also du kannst dort nordamerikanische Profisportarten sehen, wie Eishockey, American Football,
Boxen,
Basketball kannst du gucken, ja, Boxen, Formel 1 weiß ich jetzt gar nicht genau. Aber es ist eine ziemlich breite Palette an Angeboten und damit sind die ja hausieren gegangen und eben auch ganz erfolgreich und wollten sich bewusst so ein bisschen abgrenzen von Sky. Und ich glaube, das ist jetzt auch so ein bisschen das, was ihnen die Abonnenten übel nehmen. Jetzt machen sie im Prinzip, begeben sie sich jetzt auf die nächste, auf die Stufe, wo sie eigentlich nicht sein wollten.
Ja, aber was ich ganz cool finde bei DAZN ist dieses Decoded. Das ist mega. Kennt ihr das?
Nee.
So eine Taktikanalyse, aber ganz tiefgehend, also richtig nerdig.
Das okay. Ist
richtig, richtig gut.
Nerdiger als Rasenfunk?
Geht in die richtige Richtung Rasenfunk.
Okay. Nein, nichts gegen Rasenfunk. Gut.
Aber das heißt quasi als Fazit, wenn jemand vorgeht, siehst du gute Chancen, Robert.
Ja, wie gesagt, es ist noch ist es viel, es sind keine vollendeten Tatsachen geschaffen. Ich gehe mal stark davon aus, dass sie ihre Nutzungsbedingungen in der nächsten Zeit anpassen werden für die Bestandskunden und da den Schritt vorbereiten durch entsprechend wirksame Preisanpassungsklauseln, was auch immer das dann sein wird. Aber das ist wird schwer, diesen Sprung dahin zu kriegen, ohne und das nicht mit klar Hinweis auf gestiegene Kosten rechtfertigen zu können.
Also, um es zusammenzufassen, Rechtsanwalt Golz empfiehlt, die Klausel anzugreifen. Sieht gute Chancen, ja, sich zur Wehr zu setzen.
Mit der Anpassung der Nutzungsbedingungen, das ist doch auch nur vorgelagert, das ganze Problem dann, oder?
Ja, klar.
Ja. Aber auf jeden Fall glauben wir alle, dass was passieren wird. Und das werden wir für euch im Blick behalten und dann nochmal darauf zurückkommen. Spätestens, weil Fabian es merken wird.
Und aber auch da nochmal geschäftspolitisch, also ich verstehe das auch nicht, warum man sich so eine negative Publicity jetzt damit einfängt. Also ich meine, okay, wenn sie das durchbringen und das Doppelte verlangen, dann im Endeffekt, okay, dann ist mir auch...
Vielleicht brauchen sie das Geld auch.
Ja, genau. Ja, aber es ist halt bitter.
Genau, aber wenn du halt du fährst das Unternehmen gegen die Wand, stehst aber politisch gut da, oder du machst was politisch oder kommunikationstechnisch Unpopuläres. Dafür bin ich nicht tief genug drin, aber wenn das die Entscheidung ist, dann wäre es ja sogar nachvollziehbar.
Ja, klar. Mhm. Nur hat man dann eben von vornherein falsch kalkuliert, was ja auch wieder so eine Art Dumping-Wettbewerb war dann.
Guck dir alle möglichen Lieferdienste an oder sonstige Unternehmensbereiche, die hochgezogen werden und dann merken, sie haben sich verkalkuliert. Ja. Das gibt es ja auch außerhalb des Sports zuhauf. Ja.
Beziehungsweise jetzt haben sie so den Lockvogel-Vorwurf, ne, den sie gefallen lassen müssen.
Ja.
Und damit sind sie irgendwie just another Online-Dienst.
Just another victim.
Genau, aber jetzt schließen wir mal Richtung, wir biegen auf die Zielgerade ein.
Wie liegen wir in der Zeit? Wir hatten uns vorgenommen, heute eine kurze Folge zu machen. Ja.
Und zwar haben wir jetzt nochmal ein leckeres Thema, es geht nämlich um Pizzen.
Ja, um Pizzen. Und Christopher und ich, wir gucken hier die ganze Zeit schon gierig auf einen auf einen Online-Artikel, in dem es um das Thema Champignons League geht und da klebt ein Bild von einer schönen Lieferpizza drauf. Die sieht sehr lecker aus. Drum beeilen wir uns ein bisschen, dann kommen wir noch zu unserer Pizza. Also, ein lustiger markenrechtlicher Fall, über den ich mich als Markenrechtler ganz besonders gefreut habe und wollte nicht versäumen,
Back to the roots.
Euch den einmal vorzustellen, genau. Es ist nämlich Folgendes passiert. Es gibt ein Unternehmen, die heißen Pizzawolke, die sind aus Gießen und die haben sich die lustige Idee einfallen lassen, eine Marke anzumelden mit dem Titel oder mit der Bezeichnung Champignons League. Und zwar für Pizzen und Lieferdienste und alles, was irgendwie so an Waren, Dienstleistungen damit zusammenhängt. Und haben eine Abmahnung von der UEFA bekommen und möglicherweise sogar ein Markenlöschungsverfahren oder Markenwiderspruchsverfahren am Hals gehabt. Und die UEFA sah sich verletzt in ihren Markenrechten an der Bezeichnung Champions League. Um den Ausgang der Story kurz einmal vorwegzunehmen und dann komme ich nur noch mit ein paar juristischen markenrechtlichen Feinheiten. Es kam dann, wie es kommen musste. Das Ganze ging an die Presse, war dann für die UEFA erstmal ein unangenehmer PR-GAU, weil man kann sich ja vorstellen, auf wessen Seite die Sympathien lagen. Und die UEFA ist dann öffentlichkeitswirksam zurückgerudert und hat gesagt, ja, wir haben das jetzt alles zurückgezogen. Da habe es irgendwie einen Markensachbearbeiter gegeben, der die Sache ein bisschen zu ernst genommen hat. oder zu humorlos gesehen hat.
Es gab doch sogar ein Anwaltsschreiben, was veröffentlicht wurde, oder?
Ja, auf Instagram, im Instagram-Account dieses Pizzadienstes wurde das Anwaltsschreiben allerdings geschwärzt, veröffentlicht. Man kann also nicht sehen, welche Kanzlei das war. Ich glaube, es war nur die erste Seite veröffentlicht und das ist so das übliche, typische anwaltliche Abmahnschreiben. Jedenfalls ist jetzt wieder Frieden. Allerdings muss man sagen, wenn man mal ins Markenregister schaut und sich diese Pizza-Champignons-Marke nochmal anschaut, die ist also im Zuge offensichtlich dieser Auseinandersetzung deutlich eingeschränkt worden. Deswegen vermute ich mal, dass die UEFA da jetzt nicht nur charmant drüber hinweg ist und gesagt hat, wir ziehen mal alles zurück, sondern da hat es auch eine Abrede gegeben. Und in dem Zusammenhang musste dann der Pizzahersteller eben seine Marke da größtenteils auch zusammenstreichen. Jetzt ist sie nur noch für Pizzen geschützt. Spannende Frage, die einem dann immer gestellt wird, ist, naja, ist denn da eigentlich was dran? Champions League gegen Champignons League? Kurze Umfrage. Was meinst du, Christopher?
Also jedenfalls, wenn man das Bild einer Pizza vor Augen hat, hätte ich da jetzt keine Bedenken, aber ich bin auch kein Markenrechtler.
Du?
Ich würde sagen, es gibt schon eine Verwechslungsgefahr, weil man ja immer überlegt, ob das jetzt ein lizenziertes Produkt sein kann, tatsächlich von der UEFA, die Champions League veranstaltet. Aber
würde man das nicht nur bei Champions League Pizza denken und nicht bei Champignons League?
Ja, also dadurch, dass diese Ähnlichkeit im Namen besteht, finde ich, ist die Verwechslungsgefahr jetzt nicht abwegig. Aber ich frage mich halt, was man davon hat, wenn man als Pizza-Hersteller diesen Begriff sich markenrechtlich sichern lässt. Also da fängt doch eigentlich die juristische Auseinandersetzung dann an. Also was wäre denn gewesen, wenn der Pizza-Hersteller ohne diesen förmlichen Markenrechtsschutz oder ohne diese registrierte Marke seine Pizza einfach Champions League genannt hätte?
Na, dann hätte möglicherweise der übereifrige angebliche Markensachbearbeiter das auch entdeckt und dann hätte dieselbe Kanzlei auch abmahnen können, wegen Nutzung eines verwechslungsfähigen Begriffs. Mhm. Also die Tatsache, dass die da noch eine Marke angemeldet haben, man kann nur vermuten, üblicherweise will jemand sich dann auch wiederum selber absichern gegen dritte Nachahmer, die auch auf die Idee kommen, ihre Pizza Champignons League zu nennen. Und ich glaube, die fanden es wahrscheinlich auch ganz witzig.
Ist witzig, aber ist es überhaupt freihaltebedürftig? Ist es überhaupt unterscheidungskräftig und nicht freihaltebedürftig?
Ja, also habt ihr jetzt schon viel genannt, was bei der Rechtsfindung eine Rolle spielt. Wenn man diese beiden Begriffe gegenüberstellt und jetzt prüfen müsste, ob UEFA tatsächlich aus der Marke Champions League Ansprüche hat, so eine Marke Champions League verbieten zu lassen, gibt's einige Voraussetzungen, die bestehen müssen, unter anderem gibt es diesen Verwechslungstatbestand. Also das heißt, eine Markenverletzung liegt vor, wenn das maßgebliche Publikum, also diejenigen, die üblicherweise mit der Marke in Berührung kommen, die Marke verwechseln. Also dergestalt, dass die tatsächlich denken, diese Pizzamarke sei irgendwie von der UEFA lizenziert oder sie komme sogar aus dem Hause UEFA. Dafür muss man erstmal sich angucken, sind eigentlich die Waren und Dienstleistungen, für die Marke Champions League geschützt ist, ist da auch sowas wie Pizza dabei? Ja, ist in dem Fall dabei. Es gibt jedenfalls eine Marke, die ich gefunden habe, Champions League Wortmarke, die ausdrücklich für Pizza geschützt ist. Die zweite Voraussetzung ist, dass Zeichenähnlichkeit besteht. Also dass Champions League und Champions League irgendwie miteinander ähnlich sind und da guckt man sich dann immer drei Ähnlichkeitskriterien an, nämlich die visuell schriftbildliche Ähnlichkeit, die klangliche Ähnlichkeit und die Ähnlichkeit im Sinngehalt. Und meistens reicht es irgendwie schon aus, wenn in einer der drei Varianten eine Ähnlichkeit besteht. Und da könnte man ja hier zumindest sagen, dass in schriftbildlicher Hinsicht, wenn man nicht so genau hinschaut, da durchaus eine Verwechslungs-, also oder jedenfalls eine signifikante Ähnlichkeit da ist.
Da ganz witziger Einschub. Ich habe vorhin unsere Agenda gelesen und habe tatsächlich Champions League gelesen. Ja?
Ja.
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 Ja?
Genau.
Wieso reden wir über Champions League, ja?
Genau, also in die Richtung geht's.
Lieber über Super League oder heute?
Nächstes Mal. Also das könnte man, dieser Auffassung kann man sich gut anschließen, dass da die Zeichen sehr ähnlich sind. Und wenn die Zeichen sehr ähnlich sind und die Waren sogar identisch sind, dann ist eigentlich die Verwechslungsgefahr schon da. Allerdings muss man hier noch ein bisschen was zusätzlich berücksichtigen. Es ist nämlich so, das ist jetzt aber Rechtsprechung, dass eine Verwechslungsgefahr trotz klanglicher oder schriftbildlicher Ähnlichkeit der Zeichen und trotz Waren- und Dienstleistungsidentität nicht besteht, wenn eines der beiden Zeichen, also entweder die Marke oder das, was angegriffen wird, ohne weiteres erkennbaren, eindeutigen Begriffsinhalt haben. Geht zurück auf eine BGH-Rechtsprechung. Da gab es mal eine Entscheidung in 2009. Da hat der Veranstalter der AIDA-Reisen geklagt gegen Unistar, glaube ich, damals. Die haben ab in den Urlaub oder die haben das Portal ab in den Urlaub betrieben und die Abkürzung dafür war AIDU. Und dann stand sozusagen die Marke AIDA gegen die Marke AIDU. Da kam raus, also die Zeichen sind zwar sehr, sehr ähnlich, dass man die grundsätzlich schon miteinander verwechseln könnte, aber jedenfalls eines der Zeichen, nämlich AIDA, habe einen sehr klaren Begriffsinhalt, der dem Verkehr verständlich ist und deswegen würde man das miteinander gar nicht verwechseln. Hier könnte man natürlich auch sagen, also wer Champignons dann auch richtig identifiziert, der wird den Unterschied im Sinngehalt sehr, sehr klar erfassen. Und gerade wenn es um eine Pizza geht, die auch noch mit Champignons belegt ist, ist die Sache eigentlich relativ klar und würde aus meiner Sicht dazu führen, dass man hier keine Verwechslung unterliegt.
Ja, aber ist es nicht zu kurz gegriffen? Weil es geht ja um diese Frage, kann man nicht annehmen, dass die UEFA, also der eigentliche Markeninhaber, der ursprüngliche Marke, dieses Produkt lizenziert hat? Darum geht doch die Verwechslung. Ja. Und nicht um, ob Champions League als Pizza verwechselt werden kann mit dem Produkt Champions League.
Ja, aber du hast ja, also wenn du Champignons liest und das irgendwie ins Verhältnis zu Pizza setzt, also beziehungsweise diese Marke dann auf der Pizza klebt oder auf dem Angebot für Pizzen dann irgendwie drauf ist, dann erkennst du doch, also du erkennst doch sofort, was damit gemeint ist und dass das mit Champions League überhaupt nichts zu tun hat. Richtig, also wirst du nicht daran denken, dass die UEFA das lizenziert haben könnte. Weil dann würde ja vermeintlich UEFA Champions League Pizza draufstehen.
Ja, aber es geht doch ums. Ich dachte, es geht darum, dass es gleich aussieht von der Schrift, von den Buchstaben her. Und ich beim ersten drauf schaue aus Versehen Champions League lese. Und dass das schon reicht für eine Verwechslungsgefahr.
Ja, wobei die Rechtsprechung hierbei also von einem situationsbedingt adäquat aufmerksamen Verbraucher ausgeht. Also jemand, der nach dem ersten Blick auch noch einen zweiten Blick drauf wirft und dem dann schon nicht entgeht bei richtiger Lesart oder bei konzentrierter Lesart, dass da Champignons steht. Ja, und nicht
also nicht du, Holger, nachdem Union im Derby gewonnen hat und du nach Hause torkelst.
Habe ich schon kapiert. Das habe ich schon kapiert, das, lieber das ist Robert. Mir liegt es ja auch fern, die UEFA hier zu verteidigen. Aber ich finde es schon irgendwie extrem grotesk, dass man da zuerst so eine Hürde aufbaut oder so ein Kriterium erfindet wie Verwechslungsgefahr und dann spielt es am Ende doch keine Rolle.
Ja, das Markenrecht. So eine, ja. Das ist im Markenrecht.
Einzelfallabwägung.
Genau. Also dann, um das Ganze noch zu vervollständigen, es gibt auch noch einen zweiten markenrechtlichen Tatbestand, der hier eine Rolle spielen könnte, nämlich der sogenannte Rufausbeutungstatbestand. Den können bekannte Marken für sich in Anspruch nehmen. Also wenn man jetzt davon ausgehen würde, dass Champions League eine bekannte Marke ist, ist durchaus fraglich, weil die berechtigte Gegenfrage ist ja, ist nicht eher UEFA Champions League eine bekannte Marke und Champions League eigentlich nicht, weil es gibt ja im Übrigen sogar, es gibt ja nicht nur eine Champions League, sondern es gibt auch noch eine EHF Handball Champions League und so weiter.
Deswegen also, die Freihalte, also diese.
Ja, das spielt natürlich auch noch eine Rolle. Das habe ich jetzt unterschlagen. Die Kennzeichnungskraft der Marke ist auch ein Prüfungskriterium. Und da hätte man durchaus die Frage stellen können, ob Champions League eigentlich nicht ein freihaltebedürftiger Begriff ist oder ein beschreibender Begriff ist. Dazu müsste man dann aber wiederum diese Marke auch dann angreifen, um sich wirksam verteidigen zu können. Aber dazu ist es hier jetzt gar nicht gekommen, weil man sich ja da offensichtlich verglichen hat. Jedenfalls, wenn es eine bekannte Marke wäre, könnte es eine Rufausbeutung sein. Da gibt es aber dann wieder einen Abwägungsprozess, Interessenabwägungsprozess, und bei dem spielt dann beispielsweise eine Rolle, ob eine Anlehnung an die Marke erkennbar im Sinne der Kunst oder der Satire erfolgt ist, und da kann dann wiederum so eine Anlehnung gerechtfertigt sein.
Und
den Schluss könnte man hier gegebenenfalls ziehen bei der doch relativ augenfälligen Ähnlichkeit.
Und wettbewerbsrechtlich ist es da nicht noch sogar weiter die Rufausbeutung?
Ja, beim Wettbewerbsrecht ist das Problem, dass du den Anwendungsbereich des Wettbewerbsrechts nicht mehr herstellen kannst, wenn der Fall sich quasi nach einem Spezialgesetz hier dem Markenrecht abschließend lösen lässt. Ja, klar. Also du kannst ja quasi nicht das Markenrecht durch das Wettbewerbsrecht umgehen, weil vermeintlich das Wettbewerbsrecht den größeren Anwendungsspielraum
zulässt. Also Markenrecht ist Lex Specialis in dem Fall.
Ja, also nicht, Markenrecht ist nicht generell Lex Specialis zum Wettbewerbsrecht, aber wo sozusagen der Sachverhalt komplett sich mit dem Markenrecht lösen lässt und das Wettbewerbsrecht nicht oder fürs Wettbewerbsrecht nicht noch ein anderer Gesichtspunkt irgendwie eine Rolle spielt, ist das Markenrecht dann abschließend.
Gut, dann nochmal. Ich möchte sagen, Privatautonomie hat Fabian es genannt, ich Vertragsfreiheit, dafür wurde ich am Anfang belächelt, aber die Vertragsfreiheit treibt noch andere Blüten, und zwar in Italien. Der ehemalige Starspieler oder Starstürmer Inzaghi wurde als Trainer eines Zweitligisten entlassen. Es wurde ein neuer Trainer vorgestellt, und zwei Tage später war Inzaghi wieder im Amt. Was war passiert? Er hatte eine Klausel im Vertrag reinverhandelt, dass er nicht entlassen werden darf, wohl mit Ausnahme von personenbedingten Gründen, wenn der Verein auf den Plätzen 1 bis 8 der Liga steht, was der Verein getan hat. Insofern war er wieder im Amt. Rein rechtlich ist so eine Klausel möglich, aber jetzt tatsächlich natürlich für die Verantwortlichen eine Blamage, für Spieler und Fans mit Sicherheit auch eine sehr schwierige und skurrile Situation. Mal gucken, was dann draus wird, aber Stand jetzt ist er wieder Trainer.
Das erinnert mich ein bisschen an Hannover 96, die hatten plötzlich doch auch zwei Sportdirektoren.
Stimmt, das gab's auch schon.
Pipo Inzaghi auf dem Platz wie als Trainer ein Schlitzohr.
So ist es.
Wer macht so eine Klausel?
Ja, ich habe es so auch noch nicht gesehen, aber wie gesagt, rein rechtlich denkbar ist das. Du kannst ja Kündigungsausschluss in verschiedensten Varianten vereinbaren. Das kennt das deutsche Recht auch. Und ja,
aber es ist doch ulkig, dass der Verein nicht sagt, okay, die Klausel war da, die Kündigung mag unwirksam gewesen sein, aber wir wollten nicht mehr mit dir zusammenarbeiten, und deswegen hast du hier auf dem Trainingsplatz trotz dieser Klausel nichts mehr zu suchen.
Das ist ja eine Grundfrage. Wir sagen ja immer, dass Trainer gegangen werden oder die werden gekündigt. Faktisch werden die aber nicht nie gekündigt. Bayern war, glaube ich, mit Van Gaal mal, der, glaube ich, noch 3 Jahre bezahlt wurde oder so. Die Trainer werden ja eigentlich nur freigestellt. Man hofft immer, dass es immer eine Vertragsauflösung gibt, weil die was Neues finden. Aber in dem Fall scheint es tatsächlich eine Kündigung gegeben zu haben, so zumindest die Presseberichterstattung, was ja auch schon ein Sonderfall wäre.
Aber spannende Frage, wenn jetzt Pipo Inzaghi als Tabellenfünfter einen gefälschten Impfpass verwendet hätte, könnte dann sein Verein kündigen oder nicht?
Das wäre ja personenbedingt.
Ich sage ja, also nach meinem Verständnis, ein Ausschluss von personenbedingten Kündigungsgründen aus wichtigen Grund wäre nach deutschem Recht jedenfalls unzulässig, und das wäre dann wohl auch so.
Italienische Recht ist stark angelehnt an das deutsche. Im Gegensatz zu euch habe ich ja Vorlesungen gehört im italienischen Recht. Okay, ich war nicht so oft da, ich war eingeschrieben.
Ich war in Rechtsphilosophie stattdessen. Platon, der Staat. Ja.
Dann würde ich sagen, jetzt als ganz zum Abschluss noch ein ganz kurzer Ausblick von Holger noch auf den DFB-Bundestag.
Ganz kurz, bitte.
Ganz kurz, ja, ich gebe mir Mühe. Also am 11. März 2022 findet der ordentliche DFB-Bundestag in Bonn statt. Und Hauptthema, was auch schon überall in der Presse behandelt wird, ist natürlich die Wahl des DFB-Präsidenten. Inzwischen gibt es auch die Anträge im Zusammenhang mit dem DFB-Bundestag veröffentlicht im Internet. Er hat über 160 Seiten. Und wenn man da mal reinschaut und sich die wichtigsten Anträge anschaut, sieht man, dass jeder Antrag eigentlich, also die wichtigsten Anträge, darauf hinauslaufen auf zwei Pole. DFB auf der einen Seite und DFL auf der anderen Seite. Und es beginnt also, und sozusagen ganz oben sind die Kandidaten, Peter Peters auf der einen Seite als DFL-Kandidat, auf der anderen Seite Bernd Neuendorf als DFB-Kandidat, die sich wahrscheinlich das erste Mal, oder vermutlich, also wenn ich jemand noch vorher zurückzieht, das erste Mal in der DFB-Geschichte wird es dann eine Kampfabstimmung um das höchste Amt im deutschen Fußball gehen. Und insofern ist es schon spannend, was da gerade passiert. Und ich will nur kurz die brisantesten Anträge mal erwähnen hier. Also es sollen geheime Wahlen geben. Die DFL möchte das. Also alle Abstimmungen sollen geheim erfolgen. Der DFB möchte geheime Wahlen nur auf Antrag. Ein weiterer Punkt ist die Vergütung der ehrenamtlichen Landesverbandspräsidenten. Es soll eine Finanzordnung geben, die dann der Vorstand ausführt. Und im Moment gibt es noch einen Vergütungsausschuss, der darüber befindet. Die Neuregelung hätte zur Folge, dass im Zweifel die Landesverbandspräsidenten selbst entscheiden könnten, wie viel Geld sie sich jeweils auszahlen, also im schlimmsten Fall. Dann wird neu darüber entschieden, wie der gesetzliche DFB-Vorstand besetzt werden soll. Im Moment gibt es einen Präsidialausschuss. Neu sollen 5 Personen den DFB-Vorstand bilden. Der DFB stellt sich vor, dass es 4 DFB-Verantwortliche sind und ein DFL-Verantwortlicher beziehungsweise eine Verantwortliche. Die DFL stellt sich dagegen vor, dass es nur 3 sind auf DFB-Seite und auf DFL-Seite 2 einschließlich, also zu den 2 Personen, also eine der 2 Personen ist dann die neue DFL-Geschäftsführerin Donata Hopfen. Ihr werdet vielleicht die Diskussion um diese Playoffs, die sie ins Spiel bekommen hat, auch mitbekommen haben, ins Spiel gebracht hat, mitbekommen. Und zuletzt noch die Forderung des DFB-Kontrollausschusses, die Strafen für Fanvergehen auf 2 Millionen zu erhöhen, statt wie bisher die maximale Strafe 250.000. Was ist denn, Robert? Du hast jetzt dich gemutet. Willst du was sagen?
Alles gut.
Die DFL schweigt bisher zu dieser Forderung des DFB-Kontrollausschusses. Also, und nicht zuletzt wird auch noch der Grundlagenvertrag zwischen DFL und DFB dann im Nachgang des DFB-Bundestags neu verhandelt werden müssen, was auch viel Sprengstoff bieten wird. Also es ist spannend. Wer sich mal intensiver mit den Stimmverhältnissen befassen will, wir liefern eine Übersicht der Kollegin Julia Olbrich in die Shownotes. Sie hat sich mal beschäftigt mit der Frage, wie sich eigentlich die insgesamt über 260 Stimmen zusammensetzen. Und da wird die ganze intransparent im DFB eigentlich so richtig anschaulich. Ja, so viel von meiner Seite. Noch Fragen dazu?
Nee, aber eine Anmerkung, was mir natürlich auffällt, auch mit Bezug auf unsere letzte Folge, Strafen für Fanvergehen 2 Millionen. Also jetzt, ja. jetzt hat man beim BGH Jena weggebügelt und jetzt sagt man mal schön so Leute, jetzt richtet euch mal auf richtige Strafen.
Wahnsinn, oder?
Jetzt dürfen wir
ja. Wahnsinn. Und es wird hier wieder Strafen genannt. Ja, auch.
Ja, obwohl es ja keine ist, ne? Wie wir wissen.
Also es ist abenteuerlich.
Ja.
Auf jeden Fall auch wieder etwas, was wir für die nächste Folge dann als Update liefern können, was da noch passiert ist.
Ja, und also von den Stimmverhältnissen hat Peter Peters denkbar schlechte Karten, weil er aus dem Profilager eigentlich, das Profilager hat deutlich weniger Stimmen. Also Peter Peters braucht, um gewählt zu werden, auf jeden Fall Stimmen aus dem Amateurlager und er ist da sehr stark auf Wahltour gerade. Ich frage mich allerdings, warum Peter Peters, der aus dem Profilager stammt, jetzt DFB-Präsident werden soll. Also ich sehe da, ich verstehe das nicht. Ich weiß nicht. Man hat es natürlich mit wie hieß der letzte DFB-Präsident?
Wie hieß er doch?
Keller, Fritz Keller aus Freiburg probiert, da einen Mann des Volkes zu installieren, was auch gescheitert ist. Aber dass man jetzt so ein DFL-Funktionär da reinbringen will, verstehe ich nicht.
Maltetier mal nicht so den Tisch, das da fällt den Hörern ja der Stöpsel.
Da gehen die Emotionen mit mir durch.
Ah, ist schön.
Christian Seifert stand ja leider nicht zur Verfügung.
Nee. Wir beobachten es und berichten dann.
Wisst ihr eigentlich, was Christian Seifert jetzt macht?
Ja, es stand irgendwie gestern in der Presse. Ich habe es aber wieder vergessen.
Er macht eine Streaming-Plattform, fußballfremd. Also für Sportarten fußballfremd.
Mhm. Richtig, ja.
Mit dem Springer Verlag. Oder mit Springer.
Tja.
Okay, also jedenfalls ist er nicht beteiligt an irgendwelchen Gaspipelines nach Russland.
Also nochmal, wir behalten den DFB-Bundestag für euch auch noch im Blick. Und ich denke, dann haben wir heute auch wieder eine umfassende Folge für euch. Abschließend noch, wie jetzt üblich, noch zwei kurze Literaturhinweise von Holger einmal. Und dann wünschen wir euch schon viel Spaß beim Nachbearbeiten der ganzen Shownotes.
In der aktuellen Ausgabe der Spoprax gibt es zwei Aufsätze zur NFL. Einmal der Titel Professioneller American Football für Europa, die nächste Super League von Dwayne Bach. Und zur Frage der Spielerberater in der NFL und ob man hier Regeln für Europa auch finden kann. Von dem Kollegen, der auch schon bei uns zu Gast war, Ansgar Fassbender.
Und Dwayne Bach war auch schon bei uns, oder?
Dwayne Bach, natürlich. Die beiden hatten zusammen über die NCAA berichtet, über das Supreme Court-Urteil. Es gibt auch noch eine Urteilsbesprechung zum OLG Frankfurt-Urteil bezüglich der Regulierung verbandsexterner Spielervermittler durch Verbandsregelwerke von den Kollegen Soldner und Gastel, was auch sehr lesenswert ist. Also holt euch ein Abo der Spoprax, wenn ihr Sportrechtler seid, wenn ihr interessiert seid. Es lohnt sich.
Nun denn, also auf zu Pizza und Bier.
Ja, das wäre schön. Habt ihr Zeit?
Ich muss zur Mama.
Schade, also ich habe Hunger und Durst.
Bin leider nicht vor Ort.
Gut.
Ich kann nicht mehr, immer muss einer von euch machen.
Okay, also ich glaube, jetzt lassen wir mal die Abspannmusik einblenden und freuen uns, wenn ihr so lange die Folge durchgehört habt bis zum Ende und wir sind alsbald wieder mit einer neuen Folge bei euch. Die Themen gehen ja nicht aus, wie ihr merkt. Und wir haben auch schon Ideen für Spezialthemen und Spezialfolgen, aber das lassen wir euch rechtzeitig wissen in unseren Social-Media-Kanälen, nämlich auf Twitter unter dem Twitter-Handle
Liebling-Bosmann
und auf Instagram unter dem Instagram-Handle.
Bis gleich, oder?
Liebling-Bosmann? Ich glaube auch, oder?
Wahrscheinlich.
Also findet ihr schon.
Chris will nicht mehr.
Tschüss.
Ciao, ciao.
Tschüss.
Einen schönen Abend, ciao. Tschüss.